Der erste FC Saarbrücken muss den Schlussspurt in der dritten Liga ohne Trainer Rüdiger Ziel in Angriff nehmen. Er ist von seinem Traineramt mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Ziel bleibt im FCS aber als Manager erhalten. Und für die letzten 4 Spiele gibt es auch schon einen neuen Trainer. Alois Schwarz wird übernehmen. Diese Breaking News ereilte uns heute, kurz nachdem wir die frische Folge aufgenommen hatten. Deswegen haben wir das natürlich nicht besprechen können. Aber wir haben trotzdem über die Lage in Saarbrücken diskutiert. Reinhören lohnt sich also auf jeden Fall. Jetzt bei der frischen Folge 4:3. Wir wünschen gute Unterhaltung.
Ohne Yannick Bakic. Schaffen wir das, Wegi?
Irgendwie komisch, finde ich.
Ja, aber... Ich weiß nicht, irgendwie.
Er hat Termine.
Er hat die Sendung aber wie immer wirklich minutiös vorgeplant und uns wirklich hier einen Laufplan hinterlassen, der sich gewaschen hat. Also Respekt davor. Vielen Dank an Yannick Bakic.
Die Skripte. Und dazu noch einen Edeltransfer geleistet. Fabi Klos hier bei uns in der Runde.
Ja, das kommt gerade vom Umbauen, also wie in Malerklamotten. Wahnsinn.
Ich bitte dich.
Ja. Und die Location ist auch eine andere. Vieles anders.
Aber es gibt Kuchen und Streuselkuchen.
Man merkt auch hier, wir sind jetzt, also Strassi, bei allem, du wohnst ja im Penthouse, wie man das so als Star-Kommentator tut, in der Innenstadt. Wenn man es geschafft hat, wie Tobi Schäfer, dann hier, also das ist eine richtige Villa, muss man ehrlich sagen. Ja.
Ich habe mir vorher eigentlich überlegt, beim nächsten Mal vielleicht bei mir aufzunehmen, aber wenn Becky hier schon, dann...
Ja, klar. Ja, die Sommerausgabe machen wir bei dir im Pool, ja, natürlich.
Ja. Genau. Den kann ich aufmachen dann, ja.
Also das ist, man muss sich das so vorstellen, für die, die nicht im Hahnwald zu Hause sind. Da vorne ist ein Wachdienst und sowas, da wird man erst reingelassen mit so einem Passierschein und
Gated sowas. Community.
Ja, genau. Ja. Hier gibt es ja keine Bäckerei, keinen Metzger, es ist also abgeschlossen, hier wohnt man nur.
Aber hier gibt es einen Aldi. Von da ist auch der Kuchen.
Kommt hier eigentlich noch so ein Wagen, wo man dann Eier kaufen kann und Brötchen oder.
Yannick ist doch gar nicht dabei. Also
Eis. Der Eiswagen kommt. Fährt er bei euch auch lang?
Der Eiswagen?
Der Eiswagen.
Nee, der hält hier nicht.
Der hält hier nicht. Nee. Der hält dann nur bei uns anscheinend. Vielleicht sind wir umsatzstärker dahin.
Vielleicht klingelt gleich Olaf Janssen und bringt Eis. Der wohnt hier ja auch.
Ne? Ja. Und Stefan Fuckert wohnt hier auch irgendwo.
Oh, ja. Fuckert auch noch, der Fuckert der Woche.
Ich habe das Gefühl, den hören wir auf jeden Fall heute noch.
Aber ne? Ich habe gerade gehört, der Eiswagen hat gerade eine Verletzung vorgetäuscht. Draußen ist eine Taktikbesprechung mit Kniat.
Klingelingeling. Und auf einmal machen wir die beste Folge aller Zeiten. Also nein, heute machen wir die fast beste Folge aller Zeiten.
Weil Yannick nicht dabei ist.
Genau.
Getränk in die Hand.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Und damit herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei Folge 74 von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Heute nicht live aus den Straßburger Studios, sondern aus anderen Studios.
Und aus dem Schäferpark.
In etwas anderer Runde, aber der Papa der Kompanie ist auch wieder mit dabei, unser Spielfeldwebel, der Mann mit Brigademaß, Thomas Wagner.
Schönen guten Tag.
Der nächste ist sein Zivi. Infantil statt Infanterie, Geschwafel statt Geschwader, unsere wortgewaltige ABC-Waffe, Christian Straßburger.
Ich melde mich zum Dienst.
Und dann ist da noch der Fußballprofi AD, ein Erbe der Varusschlacht sozusagen. Er staunt jetzt über die fabihafte Welt der Arminia, ist selber Bielefeld-Kulturerbe und wir haben schon wieder einen Kloß am Hals. Yes, Fabian Kloß, Magenta Sportexperte.
Fabi, wann war die Varusschlacht?
Vor etlichen Jahren.
Ja, okay, gut.
Schon
ich weiß nicht, 9 nach, ne? Oder 9 vor?
Ich glaube 9 nach.
Ich glaube 9 nach. Also 9 war sie sicher. Ich weiß nicht, ob nach oder vor.
Es ist 5 nach. 12.
Haben wir jetzt. Und das Hermannsdenkmal war ja lange die größte Statue der Welt, bis die Freiheitsstatue, glaube ich, aufgebaut wurde.
Aber es wurde ja lange auch darum gerungen, wo diese Schlacht überhaupt stattgefunden hat. Ne? Es haben ja 3 verschiedene Örtlichkeiten in diesem 2-Ländereck da Ansprüche angemeldet. Jetzt ist es eher auf Bielefelder Seite, habe ich gehört.
Ich habe zu meiner Zeit versucht, mich ausschließlich mit Fußball zu beschäftigen. Wie ihr gerade merkt, hat das gut funktioniert. Denn ich
das sieht man wieder Fußballprofis, ne? Interessieren sich für nichts.
Kein Sinn für Kunst und
ganz
Kultur.
Ganz genau.
Aber es bleibt dabei, niemand erobert den Teutoburger Wald und auch nicht der VfB Stuttgart. wenn es nach den Bielefeldern geht. Wir wollen natürlich später noch darüber reden, haben eine Menge vor heute. Wir werden natürlich über Kevin Volland reden, ein spektakulärer Transfer in der dritten Liga. Wir haben den Fuckert der Woche, der war nämlich in Bielefeld und hat was sehr Interessantes mitgebracht. Und wir werden nachher noch den Gewinner des Rot-Weiß-Essen-Trikots bekannt geben, des Sondertrikots zu der Deutschen Meisterschaft 1955, haben wir letzte Woche ja verlost.
Pickepackevolle Sendung. Ja.
Beginnen wollen wir aber mit einer sehr traurigen Meldung. Ex-Löwentrainer Werner Lohr ist verstorben. Das habt ihr alle mitbekommen. Im Alter von 76 Jahren nach langer, schwerer Krankheit. Unser Beileid gilt natürlich seiner Familie und seinen Angehörigen. Und da haben alle Löwenfans oder ich glaube viele Fans in Fußball-Deutschland nochmal so daran gedacht, was das für ein Kulttrainer war. Ich habe ja wohl gelesen, der war schon Kulttrainer, als es das Wort Kult noch gar nicht gab.
Und er war ja vor allen Dingen ein unfassbarer Fußballspieler auch, ne? Ich wusste, der hat 350 Bundesligaspiele
absolviert. UEFA-Cup-Sieger und Pokalsieger genau, mit 80, der Eintracht. Ja. Und es gibt den Spruch von Bernd Hölzenbein, wenn er zu hart genommen wurde vom Gegenspieler, hör jetzt auf, sonst schicke ich dir den Lohrand auf den Hals.
Also als Spieler habe ich Werner Lohrand tatsächlich gar nicht gekannt, aber es ist wirklich so der erste richtige Typ als Trainer, den ich so vor Augen habe. Ne? Ich bin Jahrgang 87, so in den 90ern, das war schon immer, ich habe sehr gerne rangeguckt damals und Werner Lohrand behalte ich in Erinnerung mit ganz, ganz vielen besonderen Aktionen. Ja.
Und dann hat er die Löwen von der Bayernliga, oder? Bis fast zur Champions League gegen Leeds United.
Volles Olympiastadion, mit Pech ausgeschieden. Aber habt ihr, das müsst ihr mal nachgucken, eine der ersten Personality-Stories bei Premiere vor dem Spiel. Früher gab es ja ein Spiel, Premiere, vor dem Derby in München, 5 Tage vorher, hat der Kollege Christian Ortleb und Rolf Fuhrmann, haben Lohrand überreden wollen, in Hamburg vom Fernsehturm Bungee-Sprung zu machen. Das muss man sich mal vorstellen. Der hatte so eine Pulsuhr dran und diese Szene ist irre. Der kommt mit Krawatte und Anzug, kommt der unten in dieses Ding rein, dann steht da so ein Concierge im Aufzug. Er so, wie hoch ist denn das Ding? Ja, das ist der Typ 128 Meter. Die haben gesagt, ich springe von 80. Lügner. Dann geht der raus, dann zeigen die dem das und er sagt, das ist nicht euer Ernst. Also wirklich so, nee, das mache ich nicht. Also das mache ich wirklich nicht. Und dann so, nee, Werner, das sind 80 Meter und du gehst da auf dieses Ding und springst an einem Fernsehturm runter. Das sieht schrecklich aus und du merkst auch, wie der Puls dann höher geht bei ihm und dann sagt er irgendwie so, ja, und dann sagt er, nee, du hast doch versprochen. Habe ich versprochen? Na gut, dann mache ich es jetzt auch. Also du siehst richtig, wie er seinem Image dann auch gerecht werden müssen. Der springt da runter, dann ruft er seine Frau an, seine damalige und seinen Sohn, wie es war. Überragend. Und wo wir gerade Kaffee trinken, ihr müsst euch das so vorstellen, heute ist das ja alles so durchchoreografiert. Grünwalder Straße in München, kommst rein, rechts der Trainingstrakt, links das Löwenstüberl. Christel Estermann, glaube ich, heißt die, war die Löwenchefin da in dem Ding. Und zwischen den zwei Trainingseinheiten saß Werner Lohrand. In der Ecke, rund um ihn, die Hausenhof-Journalisten, Bild, AZ, TZ, Merkur. Und er immer, Christel, Espresso, Espresso, hat er immer gesagt. Hat zwischen zwei Trainingszeiten 8 Espressi getrunken. Kippe, Marlboro, eine nach der anderen, Schachtel weggedampft. Und du musstest dich da erstmal vorstellen. Also da konntest du nicht einfach so reinkommen. Dann wurde Hof gehalten. Und wenn du was Falsches gesagt hast bei der PK, der mich einmal, weil ich das Wort Champions League benutzt habe, er hatte immer typisch, wenn er dich nicht mochte, hat er auf die andere Seite geguckt und hat mit der Hand so abgewunken. Und dann habe ich ihn danach, nachdem er mich so rund gemacht hat, habe ich ihn danach auf der Geschäftsstelle gesehen noch, weil ich was abholen musste. Und da kommt er mir entgegen und sagt so, Fußballer? Ja. Vorstopper, oder? Ja. Merkt man es, Biss. Gefällt mir. Das war halt Werner Lohrand auch so. Aber in der Öffentlichkeit hätte er das nie zugegeben. Ne? Also ein überragender Typ.
Schön, schöne Geschichte. Ich habe es auch bei Rollo bei Instagram gesehen. Bundesliga Classics wieder runterspringen und dann schreit er so: Ist das geil? Ist das Wahnsinn? Also toll. Gott hab ihn selig.
Auch die Sprüche, ne? Was soll ich mit den Spielern? Ich bin ja kein Pfarrer. Oder manche, die sind einfach zu blöd, um sich im Landratsamt oder bei der Stadt überhaupt anzumelden. Und der hat halt, da wusstest du klar, also der hat offen gesprochen, da gab es keine Ränkeschmiede hintenrum und er mit Wildmoser, das war halt so ein Duo, das die Löwen halt echt richtig weit gebracht hat.
Ich glaube, wenn es dann irgendwann mal so weit ist, dann will man, dass die Leute so über ihn reden, oder? Mit ja, viel Lächeln im Gesicht.
Also, mir würde jetzt keine Story einfallen von Werner Lohrand, die ich nicht irgendwie prägend fand im positiven Sinne. Also, der Mann hat gesagt, was er gedacht hat. Und das ist ja das, was wir uns heutzutage eigentlich regelmäßig wünschen, dass die Spieler und Trainer wieder dann so auch ein bisschen bisschen offener kommunizieren.
Und er hat ja auch im Ausland geliefert. In der Türkei wurde ihm ja auch gedacht. Er war Trainer von Fenerbahce, die einst mit ihm als Trainer in Unterzahl 6-0 gegen Galatasaray gewonnen haben. Gut, er wurde einen Monat später entlassen, aber das ist das, was bleibt. Und ich glaube, das bleibt für ewig in den Gedächtnissen der türkischen
Fußballfans. Er war ja dann zwischendurch, letzter Satz noch, er war vor 3 oder 4 Jahren, war er plötzlich, ist er auf Facebook aufgetaucht. Hat er mich plötzlich angeschrieben. Was ist denn los, du alter Hafensänger? Also einfach so war der, so hat er einen noch angepackt. Also überragender Typ, muss ich wirklich sagen. Und ich würde mir wünschen, wenn es sowas gibt, dass er jetzt im Himmel mit Karl-Heinz Wildmoser eine schöne durchzieht, gerade im Moment.
Ja, ist doch schön, dass das in Erinnerung bleibt. Der hatte ja auch finanzielle Probleme dann. Das gibt es ja dann auch hin und wieder mal bei ehemaligen Fußballern. War sogar in der Fernsehsendung Die Alm ja auch mal mit dabei. Und aber diese Gedanken, die ihr alle habt, die habe ich dann auch sofort so an die 90er eher im Gespann mit Wildmoser, dann da mit den Löwen, dann da waren sie ja wirklich noch im Infight mit den Bayern. Und dahin möchten die Löwen möglicherweise auch gerne irgendwann zurück. Da sprechen wir gleich noch drüber. Kevin Volland ist ein erster Transfer, der ein Fingerzeig ist auf das, was die Löwen vorhaben. Wir sprechen jetzt aber erstmal über den tatsächlichen Aufstiegskampf aktuell in der dritten Liga, denn da hat sich am Wochenende ja ein bisschen was getan. Dresden und Bielefeld, die setzen sich jetzt ein bisschen ab, haben 5 bzw. 4 Punkte Vorsprung vor der Relegation. Das heißt, Cottbus und Saarbrücken duellieren sich eigentlich um die Relegation, Stand jetzt. Und wir sind zuerst beim Spitzenspiel. Saarbrücken unterlegt Dresden 1-4. Das war mal ein dickes Ausrufezeichen von Dynamo gegen den Angstgegner. Das war der erste Sieg in Saarbrücken seit 20 Jahren. Und ihr wart ja vor Ort, ne? War das Dresden mal wieder, wie man sich einen Top-Favorit eigentlich vorstellt? Oder?
Ja. Der Top-Favorit hat geliefert, das haben wir auch gesagt. Also nach 3 Minuten in Führung zu gehen und zwar mit einem super Tor. Ich meine, wir haben da 2 Tore gesehen, die waren top, aber ich glaube, der Stürmer, wenn du da ferner siehst mit dem Kontakt nach dem Pass, das ist schon gut gemacht, oder?
Ja, super und vor allen Dingen hast du dir eigentlich gedacht, nachdem Dresden immer mal wieder auch verliert, ne, so ein Spiel, dann beim Angstgegner, also es war von A bis Z aus einem Guss, muss man ehrlich sagen und man hatte in der ersten halben Stunde oder in den ersten 20 Minuten gar nicht das Gefühl, dass Saarbrücken rankam, dann waren sie plötzlich im Spiel, ist ja irre, wie ein Spiel dann auch sich drehen kann, ne? Da hätte Saarbrücken eigentlich sogar den Ausgleich erzielen können, aber zweite Hälfte war es dann wirklich am Sonntag fast ein Klassenunterschied.
Ja, es ist auch immer, man muss ja bedenken, die Wochen davor war ja Dynamo nie so. Also sie haben ihre Spiele zwar gewonnen, haben gepunktet, aber es war nie so, dass wir gesagt haben, das war jetzt total überzeugend und souverän. Ich erinnere mich da an das Spiel in Hannover, was wir zusammen gesehen haben gegen Hannover 2, gerade so das 3-2 hinten raus über die Zeit gebracht. Also ich habe jetzt beim besten Willen nicht damit gerechnet, dass so ein Ergebnis da zustande kommt, aber damit habe ich bei Arminia zu Hause auch nicht gerechnet, dass die Rostock 4-0 weghauen. Also man muss sagen, die beiden, die jetzt gerade in der Tabelle vorne stehen, machen auf mich definitiv den stabilsten und souveränsten Eindruck.
Vielleicht war für Dynamo Dresden dieses Spiel gegen Osnabrück, was sie ja verlieren am Geburtstag, auch nochmal entscheidend, um vielleicht nochmal in Erinnerung zu rufen, was brauchen wir jetzt, was ist jetzt nötig. Stamm hat da ja auf 2 Spieler verzichten müssen, auf Risch und auf Schapina, wo er selber sagt, das ist der beste Sechser der Liga, und hat zudem noch 3 Schlüsselspieler geschont mit Daferner, Lemmer und allen voran Hauptmann. Und das war dann des Guten zu viel. Verlieren dieses Spiel und alle 5 sozusagen rotieren ja wieder rein gegen Saarbrücken und haben gezeigt, sie sind unverzichtbar. Risch auf links, also das ist eine Wucht und eine Dynamik, aber auch schon so eine Abgeklärtheit, die gibt es jetzt nicht in jedem Kader. Über Schapina haben wir schon Lieder gesungen in den höchsten Tönen. Yannick Bakic träumt jede Nacht feucht von ihm. Hauptmann ist einer der Unterschiedsspieler in dieser Liga. Nicht nur aufgrund dieses Traumtores, was er da erzielt, aber der ist ja offensichtlich nicht mal über 100%. Was liefert der denn ab, wenn er vollkommen fit ist? Und da ferner ist eine Tormaschine.
Ja, aber wir brauchen ja jetzt nicht mal nochmal den Kader von Dynamo Dresden. Doch. Also das ist ein Aufstiegskader, das ist ja gar keine Frage. Aber sie haben halt zwischendurch auch ein paar Probleme gehabt, sind aber ruhig geblieben. Ich finde, das ist der größte Unterschied zu den vergangenen 2 Jahren. Also sie haben mit Thomas Stamm einfach jemanden da, der immer wieder die Nerven behalten hat und einfach dafür gesorgt hat, dass die Mannschaft immer weiter abliefert. Nie krass überzeugt, aber eben kontinuierlich Punkte sammelt und der ja jetzt einfach, nach einem Spiel will ich jetzt auch nicht, ihr wart Sonntag da, ihr wisst es besser als ich, da lief dann auch viel für Dynamo, klar waren sie klar besser, aber dann kommt so ein Weltklasse-Eigentor von meinem Kumpel Bjarne Tölke, kommt dann auch noch dazu, also den hätte ich auch nicht besser wegmachen können.
Ja, also was ich mich so gefragt habe, als ich das Spiel gesehen habe, ne, es war ja eigentlich alles angerichtet, das Stadion ist voll, du weißt auch, wenn du jetzt als Saarbrücken gewinnst, bist du eigentlich, hast du alle Möglichkeiten in der Hand und dann merkst du so von der ersten Aktion an, so hintenrum, wie die sich die Bälle auch zugespielt haben und Tölke, der ja auch klasse Spiele schon abgeliefert hat, der war eine halbe Stunde lang, stand der gefühlt völlig neben den Schuhen, der kam einen Schritt zu spät, der hat sich teilweise noch nicht mehr die Querpässe getraut, ja. Dann hat er kurz vor der Halbzeit hat er noch zwei gute Aktionen gehabt, da habe ich gedacht, jetzt ist er vielleicht im Spiel drin. Der Einzige, der noch ein bisschen von hinten angeschoben hat, war Bixel, dem das vielleicht egal war. Und als Abwehrspieler hast du ja nicht so die Möglichkeiten, als Stürmer verspringen dir die ersten zwei und dann stehst du mit dem Kopf da, dann ist es so. Aber als Abwehrspieler, wenn dir die ersten zwei Aktionen misslingen, dann muss dann die dritte Grätsche wirklich schon sitzen, weil sonst die Verunsicherung so um sich greift.
Da wollte ich gerade noch drauf hinaus. Das gehören ja zum Fußball nicht immer, aber meistens gehören ja zwei Mannschaften dazu, die auch eine Rolle spielen. Und vielleicht ist der erste FC Saarbrücken auch gar nicht so gut, wie sie selbst denken und wie wir gedacht haben. Vielleicht sind sie einfach definitiv nicht aufstiegsreif, auch in diesem Jahr nicht, weil sie das einfach nicht schaffen, das über ein Jahr hinweg durchzuziehen, auch in den letzten Jahren nicht. Und man könnte fast ein bisschen traurigerweise sagen, manche Dinge sollen halt einfach nicht passieren. Vielleicht soll Rüdiger Ziel einfach nicht mit dem ersten FC Saarbrücken aufsteigen. Ich weiß es nicht. Das ist eine steile These, aber irgendwo muss es dran liegen.
Zumindest hat es am Sonntag nicht funktioniert. Er hat ja dann wieder auf das 3-5-2 gesetzt. Gegen diese Wilden, da Kota ist ja auch noch zu nennen, gab es kaum in den entscheidenden Momenten Zugriff. Ja, du hast ja dann auch mit Rizzuto und Multhaub auf den Außen Leute, die sind ja eher vorne stark. Ne? Aber nach hinten brauchen sie dann natürlich auch hier und da ein bisschen Unterstützung. Rizzuto hat auch unter der Woche Probleme gehabt, hat sich dann im Prinzip kurzfristig fit gemeldet, hat dafür übrigens auch ein gutes Spiel gemacht. Dann hat der Kran reingenommen für Sevea, der eigentlich die Wochen davor ganz gut war. Und im Zentrum werden ja auch oftmals so Dinge entschieden. Ja? Sontheimer hat alles reingelegt, aber Kran, das hat irgendwie nicht funktioniert. Sollte ja auch, das hat Ziel gesagt zu dir, auf Hauptmann aufpassen. Das hat jetzt auch nicht so gut geklappt. Dann hat das vorne mit Krüger und Brünker nicht so gut funktioniert. Außer in dieser Phase nach dem Tor von Sonnenberg, wo du was du ja gerade gesagt hast. Auf einmal waren sie da. Sonnenberg ja auch, Bixel dann auch, nach vorne marschiert und so Chancen gehabt. Aber auch in der Phase hatte Dynamo Dresden, wenn man an 45+3 denkt, drei Möglichkeiten in Folge, weil Sonnenberg den Ball verdaddelt. Also diese ganze Homogenität, die der FCS ja durchaus auch hatte in vielen Spielen, war passé. Und dann dazu fehlt in diesem wichtigen Spiel zu Hause die Überzeugung, der Wille, das Leben. Also die haben mir nicht, also gegen Ende, zweite Hälfte, aber nach dem 3-1 waren die tot.
Ja, aber ich mit dem Begriff Überzeugung kann ich leben, Wille würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde, man muss auch sagen, Vassiliadis ist ein ganz wichtiger Mann für diese Mannschaft, weil der diese Energie reinbringt. Und was du sagst, also was ist Ziel geworden? Fünfter und Vierter, Pokal-Halbfinale und jetzt stehen sie auf Platz 4, das ist trotzdem keine schlechte Bilanz.
Nee, das ist alles gut.
Ne? Am Ende ist es dann auch die Frage, ich bin bei dir, ich finde, da fehlt ein Stürmer. Ich mag Brünker als Typ, aber wenn Brünker nicht bedient wird, es ist ja jetzt auch kein Spiel, es gibt ja Stürmer, die lassen sich fallen und sind dann trotzdem im Spiel drin. Krüger hat, glaube ich, auch erst 2 oder 3 Tore. Feiertag hat im ersten Spiel so angefangen. Die haben keinen Stürmer, der dir sagt, der macht 15 bis 20 und der Brünker macht dann 10 bis 15 noch. Das ist schon mal das erste Thema. Dann zum zweiten ist natürlich die Stimmung auch schon ein Stück weit vergiftet. Also die Kurve war richtig da, das ganze Spiel, aber Haupttribüne, sehr viel Unzufriedenheit und als drittes, und da sind sie selber ein bisschen auch schuld dran in der Konstruktion, wenn Ziel Sportvorstand und Trainer ist, kann sich eigentlich nur selber entlassen, der Präsident ist im Moment nicht da und ich glaube, Ziel merkt auch jetzt selber, was so ein Verein für eine Wucht hat, der kann das ja gar nicht alles abfedern, dass sich da mal vor dem Spiel einer hinstellt und sagt, jetzt lass mal den Trainer in Ruhe, wir müssen hier so, der muss zu allem Stellung nehmen, hat dann Luginger als praktisch als Adjutanten, der aber schon vor ihm da war, das ist auch keine so ganz einfache Situation. Also ich meine, klar ist ja auch, wenn sie nicht aufsteigen, ist der Trainer Ziel, glaube ich, in Saarbrücken-Geschichte.
Aber das ist ein guter Punkt. Also du weißt es ja aus Bielefeld, Mitch Knier, da hat es ja auch nicht immer rosige Momente gegeben, aber dann stand da ein Sportgeschäftsführer, der gesagt hat, das ist unser Mann, das ist unser Weg, der hat unser Vertrauen. Und irgendwie wird Ziel in Saarbrücken allein gelassen. Also man hört da gar nichts. Ich glaube, irgendwann im November oder wann auch immer hat der Präsident mal ein Interview gegeben für die Saarbrücker Zeitung und das war's. Also wen gibt's da noch? Und ja, das finde ich schon ein bisschen schade.
Ich empfinde das für Rüdiger Ziel auch komplett als undankbar. Also der muss sich da jedes Mal, wie du sagst, das muss sich da jedes Mal selber hinstellen und muss sich vor sich selbst rechtfertigen und vor der gesamten Fußballwelt in Saarbrücken vor allem. Das ist überhaupt nicht einfach. Auf der anderen Seite, du sagst jetzt, sie sind Vierter geworden, Fünfter geworden, sind ins Pokal-Halbfinale. Ja, ist alles gut, aber es ist eben nicht das, was du in Saarbrücken willst. Also du willst ja hoch.
Genau, aber da ist, glaube ich, dass es dieses Jahr, das kreide ich dann am Ende, müssen sie sich das ankreiden, weil in den Jahren vor, ich erinnere mich immer, Rabic in Duisburg, wenn der 2 Zentimeter weiter links, steigen die als Zweiter auf, so werden sie Vierter. Aber dieses Jahr haben sie sich einen Kader zusammengebaut. Sie haben gesagt, das ist ein Aufstiegskader. Und da muss ich ihn dann auch für das Spiel am Sonntag kritisieren, wenn er dann sagt, ich habe in der Halbzeit umgestellt auf mehr lange Bälle. Also die waren ja schon in der ersten Hälfte spielerisch nicht richtig da. Da muss man vielleicht auch mal sagen, hey, wir haben echt ein paar Kicker. Sevilla kommt rein, Rabic, das sind doch tolle Fußballer. Jetzt versuchen wir mal über spielerisch was zu machen. Also erste Hälfte war schon schlecht, außer den letzten 20 Minuten. Und dann willst du noch mehr Langhol spielen gegen eine Abwehr mit Bünding, die waren ja alle überragend. Ja. Das war, glaube ich, auch im Endeffekt dann am Sonntag die falsche Taktik.
Aber wir haben natürlich auch schon mal anders über Saarbrücken gesprochen und du hast natürlich nur bedingt Einfluss darauf, ob du aufsteigst oder nicht, wenn es dann noch andere Mannschaften gibt, die einfach besser sind in der Liga. Das weißt du ja auch vorher nie. Und das sind dann jetzt eben aktuell mindestens mal Dresden und Bielefeld. Wir kommen jetzt mal zu Arminia.
Wobei, Tobi, nur eins dazu. Der Punkteschnitt von Arminia und Dresden ist ja nicht so, dass du sagen könntest, die marschieren so weg, wie wir das schon mal hatten mit Magdeburg, die mit 88 oder 90 Punkten aufgestiegen sind. Also da hättest du schon auch dranbleiben können. Bielefeld steckt es überraschend gut weg, diesen Pokalfinaleinzug. Dresden ist noch besser besetzt, ja, aber Dritter solltest du dann wahrscheinlich schon werden, wenn du deine Ziele erfüllen möchtest.
Ja. Mit so einem Ausreißer wie Cottbus kannst du vorher auch nicht rechnen, also beziehungsweise in der dritten Liga eigentlich schon. Da hast du ja immer eine Mannschaft mit dabei, die dann vorher keinen auf dem Zettel hatte. Aber wir sind bei Arminia Bielefeld, Bielefeld und Dresden, also aktuell die beiden besten Teams der Liga. Ich finde, Dresden hat vielleicht die besseren Einzelspieler und Bielefeld in der Gesamtheit aktuell die beste Mannschaft, die als Mannschaft, glaube ich, funktioniert. Am Wochenende gab es das 4:0 gegen Hansa Rostock, wo wir vorher darüber gesprochen haben, Mensch, Hansa vielleicht auch noch irgendwie ein Kandidat fürs Aufstiegsrennen. Dann aber dieses Ausrufezeichen der Bielefelder. Wir müssen erstmal aber noch über ein Thema sprechen, das wir aber endgültig mal abräumen wollen. Nämlich das Thema, was wirklich in ganz Deutschland diskutiert wurde. Dieser taktische Kniff von Mitch Kniart. Das habt ihr mitbekommen, dass er seinen Torwart Jonas Kersken eine Verletzung vortäuschen lässt, um die Mannschaft zu sich rufen zu können, um nochmal ein paar Abstimmungen oder Justierungen vornehmen zu können. Seine Kollegen Thomas Stamm, Trainer von Dynamo Dresden, und Daniel Brinkmann, der Rostocker Trainer, die sind Mitch Kniart da so ein bisschen mal zur Seite gesprungen.
Ich glaube, man muss sie verändern, wenn man sie nicht mehr möchte. Ansonsten wird es immer wieder so sein, dass man sie ausnutzt.
Letzten Endes ist es eine Grauzone, die man ausnutzen kann. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich habe das auch noch nie gemacht.
In den letzten 3 Jahren in Freiburg habe ich es auch schon gemacht.
Ich würde mir einfach, wenn es dann in einer gewissen Häufe auftritt bei Vereinen, wünschen, dass man vielleicht einen etwas charmanteren Weg wählt, um solche Dinge zu lösen. Und ich glaube, ein einfaches Telefonat mal bei Mitch, das sehen wir nicht so gerne, da könnte es mal zu einer Nachfrage kommen, hätte vielleicht auch geholfen. So, jetzt wird wieder so ein großes Ding draus gemacht.
Wenn man sie nicht abschafft, wird es immer wieder so sein. Und nicht nur jetzt in der dritten Liga. Jetzt kam es auf, weil es angesprochen wurde, aber wie gesagt, auf einem sehr, sehr hohen Level. Nationalmannschaftsebene wurde es in der letzten Länderspielpause auch gemacht.
Ich finde es jetzt nicht richtig unfair, ich finde es ist ein Trick und ich habe jetzt mit Mitch nicht telefoniert und wir haben jetzt uns nicht auf 2 Timeouts geeinigt in der ersten und zweiten Halbzeit, aber irgendwo, wenn es zu viel wird, ist es nicht gut, dann finde ich es nicht gut, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, das ist was man gar nicht machen kann.
Ja, und wir haben ja zum Glück einen in der Runde sitzen, der maximal nah dran war am Profifußball. Fabi, große Aufregung bei allen, aber für dich eigentlich gar nicht so neu, weil es das immer schon irgendwo mal gegeben hat, vielleicht gar nicht mal in Bielefeld, sondern...
Ja, ich weiß gar nicht, wo das Thema... Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo das Thema jetzt herkommt. Dass jetzt auf Viktoria-Seite, das war ja beim Spiel Viktoria Köln gegen Arminia Bielefeld, Strassi und ich waren ja da, Warum lachst du, ne?
Ja, war schön.
also, dass jetzt auf der Seite von Viktoria Köln ein sehr emotionaler Trainer, Olaf Jansen, dann einfach mal ein bisschen vielleicht auch in seiner Aufregung übers Ziel hinausschießt und die Empörung dann auch für die Außenmikrofone deutlich kundtut, ist vollkommen okay, gestehe ich ihm zu. Es war irgendwo nur eine Frage der Zeit, dass irgendwann ein gegnerischer Trainer das vielleicht mal so deutlich äußert. Aber diese Thematik, dass ein Torhüter sich behandeln lässt und der oder die Trainer, es können ja beide Trainer machen auch, die diese Auszeit nutzt für taktische Anweisungen, also das gibt's seit 7, 8 Jahren. Das, ich weiß nicht, wo diese Thematik jetzt gerade herkommt. Und für alle, die kein Profifußball gespielt haben oder spielen werden, kann ich euch sagen, das ist kein Trick nur von Mitch Kniert. Ich glaube, Thomas Stamm und Daniel Brinkmann haben es beide gerade auch deutlich gesagt. Jeder Trainer weiß darüber Bescheid. Jeder Trainer weiß, wenn ich irgendwie kurzfristig was verändern möchte, dann kann ich meinem Torhüter sagen, hier, ich gebe dir ein kurzes Zeichen, du lässt dich behandeln, weil du musst danach nicht runter und dann können wir kurz was besprechen und was umstellen. Das macht jede Mannschaft. Wir haben's, ich war am Samstag in der Konferenz, da haben wir Szenen gezeigt aus der Frauenfußball-Bundesliga, das machen die Frauen wie die Männer, das gibt es mit Sicherheit im Jugendbereich auch schon. Da können wir hier jetzt 25 Torhüter und Torhüterinnen hinsetzen und die wissen alle Bescheid, was sie machen müssen, wenn sie ein Zeichen vom Trainer oder der Trainerin kriegen.
Also da bin ich jetzt nicht Team Klos. Ich meine,
ist ja überhaupt nicht schlimm.
Ich habe auch nie auf dem Niveau gespielt. Ich habe in der 4. Liga rumgetreten und hätte mir manchmal eine Auszeit gewünscht, vielleicht. Aber
da sind wir uns wieder gerade einig. Ich brauchte auch viele Auszeiten.
Ja, genau. Aber ich habe schon am Wochenende auch mit ein paar Leuten gesprochen und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass das Arminia Bielefeld exklusiv hat. Aber wenn du dich auch hinstellst und das in einem Interview dann auch praktisch sogar so zugibst und es permanent immer wieder passiert. Also mir hilft nicht das Argument, dass manche sagen, ja gut, wenn es nicht verboten ist, kannst du es hier machen. Ich gucke auf das Spiel und gucke, ist das Spiel sportlich oder nicht. Und wenn ich immer den Torwart mich hinlegen lasse und er macht das ja wohl in jedem Spiel 1 bis 2 Mal, das gibt er ja selber zu, dann finde ich, passt das für mich zu dem Bild, was ich von Mitch Kniert habe, passt das nicht. Weil ich finde, er ist ein cooler Typ, dem ich abnehme, dass der Bock auf Fußball hat. Und das ist auch gar nicht schlimm. Wir machen jetzt hier keine Verfolgungsprozesse oder sowas. Und man muss vielleicht als Olaf Janssen das auch in dem Moment nicht so sagen. Der bricht es auch aus ihm raus. Ich glaube, es wäre jetzt einfach gut, wenn man sagen würde als Mitch Kniert, okay, ich habe da so ein bisschen rumgetrickst und es war vielleicht auch ein bisschen zu viel. Ich lasse das jetzt einfach mal. Fände ich gut. Traue ich ihm auch zu, so reflektiert ist er. Aber jetzt so zu tun, als wenn das ja eigentlich alle machen und auch die armen Bielefelder, da ist es jetzt erwischt worden, das ist mir dann ein bisschen, ich finde, wenn wir immer anmahnen, es soll sportlich sein, dann finde ich diese Aktion nicht besonders sportlich.
Das kann ich verstehen. Widersprechen muss ich in dem Punkt, dass ich mir sehr sicher bin, dass das nicht pro Spiel 1 bis 2 Mal passiert. Also in der Häufigkeit mit Sicherheit überhaupt nicht. Noch dazu kommt, und auch das habe ich am Samstag in der Konferenz schon gesagt, wer von uns will denn entscheiden? Also ich weiß, wie es bei mir war und Jonas Kersten ist ein Torhüter, der schmeißt sich pro Spiel auch 400 Mal auf den Boden. Der hat in der letzten Saison schon Rückenprobleme. Ich will jetzt nicht sagen, der hat bei jeder Behandlung Rückenprobleme. Ne? So werde ich jetzt auch nicht versuchen, euch hier an der Nase rumzuführen, aber der wird auch hin und wieder mal bei einer Behandlung wirklich Behandlung brauchen. So, wer von uns will jetzt in der Lage sein oder will das entscheiden müssen, das ist eine Behandlung, die er braucht und das ist eine Behandlung, die er vortäuscht. Verstehst du, was es ist?
Ja,
ja,
verstehe ich total.
Alle. Und vor allem für die Schiedsrichter.
Ich sage nur, ich habe mit ein paar Leuten schon noch am Wochenende gesprochen, die auch nah dran sind in der 3. Liga und die sagen, es ist bekannt, der macht das 1 bis 2 Mal im Spiel. Ich zitiere die, ich habe ja nicht jedes Spiel von Bielefeld gesehen.
Also, ich schon.
Ja, aber es scheint sich ja schon etwas, Punkt für dich, aber es scheint sich ja schon etwas aufgestaut zu haben.
Das, ich kann das auch nochmal, ich habe da Verständnis für, natürlich, weil das irgendwo... Meistens in der letzten Zeit ist es dann ja auch so, dass es Mitch mit seinem Team, mit seinem Trainerteam dann auch sehr gut macht und diese Auszeit
und
auch perfekt,
sie gewinnen auch
perfekt
dann, ne?
Ja. Nutzt. Mhm. Also ja, ne? Sie stellen was um, was danach besser wird, sie gewinnen die Spiele. Mhm. Dass man dann irgendwo als gegnerischer Trainer auch so ein bisschen abgefuckt ist darüber, dass vielleicht der gegnerische Trainer etwas besser macht als man selbst, nämlich eine Umstellung vorzunehmen, kann ich verstehen. Nochmal, ich bin ähnlich wie Thomas Stamm und Daniel Brinkmann der Meinung, dass wenn überhaupt etwas an den Regeln verändert werden muss, weil so wie die Regeln jetzt halt gerade sind, wird es nicht möglich sein, das in irgendeiner Art und Weise unter Kontrolle zu kriegen. Ne? Und ich empfinde das auch überhaupt nicht, aber das ist meine persönliche Meinung und wenn du sagst, du sprichst mit vielen Leuten, die das anders sehen, ich kann das alles nachvollziehen, jedem seine Meinung und meine ist definitiv nicht immer die richtige. Ich finde, das ist diese Grauzone, von der jetzt schon oft gesprochen wurde. Und wenn man die so ausnutzt, dann ist das in den Regeln nicht verboten. Und dementsprechend kann man dafür auch nicht belangt werden.
Ich finde ja, Mitch Kniart hat da auch, ist ja sehr sympathisch mit umgegangen in den letzten Wochen ja auch schon. Es war ja schon vor dem Köln-Spiel irgendwann mal Thema in der Zeitung. Er hat da ja nie ein großes Geheimnis draus gemacht, aber er hat es jetzt auch nicht jedem auf die Nase gebunden. Also er hat ja schon irgendwie da mit so einem Augenzwinkern das dann ja auch mehr oder weniger zugegeben. Und wie gesagt, Fabi, in der Branche wissen ja eh alle, dass das dann wirklich mal gang und gäbe war und dass er das nicht erfunden hat, diesen Kniff. Aber vielleicht muss man wirklich mal darüber reden, ob man sowas einführen sollte wie ein Timeout beim Fußball. Ne? Fußball hat sich verändert, ist schneller geworden, intensiver geworden. Vielleicht braucht es das mittlerweile einfach auch, dass jeder Trainer pro Halbzeit oder pro Spiel einmal so eine Karte ziehen kann.
Offensichtlich hatten wir das ja schon, ohne es zu merken. Also es hat uns ja überhaupt nicht tangiert als Fans oder als Kommentator oder Moderator oder wie auch immer. Vielleicht ist das, müssten wir mal alle Spiele der letzten Monate uns anschauen und gucken, wie oft gab es denn da ein Timeout, was wir nicht gemerkt haben. Also kann man es ja auch einführen. Der hat übrigens mit Kniart dieses Interview ja schon Wochen vorher gegeben. Es hat dann ganz gut gepasst, dass die es nochmal online stellen. Und gemerkt hätten wir es nicht, wenn Olaf Janssen nichts gesagt hätte. Das hätten die auch auf irgendeiner Trainertagung oder irgendwas unter vier Augen klären können. Aber es war ihm ein Bedürfnis, das in die Öffentlichkeit zu bringen, weil er sich dadurch irgendwie benachteiligt gefühlt hat. Weiß ich jetzt nicht. Ich weiß auch nicht, ist das alles unsportlich? Keine Ahnung. Was wird denn damit, also was ist dann negativ danach? Es ist natürlich blöd, eine Verletzung vorzutäuschen. Vielleicht kann man da einen eleganteren Weg finden, aber diese ganze Thematik, die ja offensichtlich in dieser Branche schon seit Jahren bekannt ist, die nehmen wir jetzt nur auf, weil wir uns Olaf Janssen angehört haben, der sich echauffiert hat. Ich habe mich darüber nie echauffiert, es hat mich nie gestört und deswegen kann man doch relativ schnell sagen, so, das brauchen wir offensichtlich, dann machen wir das. Und da gibt es diese Timeout-Möglichkeit. Das gibt es ja auch, wenn es heiß ist, dann trinken die. Das stört ja dann auch keinen. Und dann geht es doch heiter weiter, oder?
Aber ich glaube, es kommt ja noch ein Punkt dazu. Du bist vielleicht als Mannschaft im Rückstand, du hast eine gute Phase, es läuft gerade und dann legt sich da einer hin. Das kennen wir ja schon, wenn sich der Verteidiger hinlegt, wo du denkst, boah, jetzt machen die auf Zeitspiel. Und dann macht es der Torwart, du hast es eh schon im Hinterkopf, dann kotzt dich das natürlich an. Und deshalb nochmal, man kann ja beide Seiten, ihr seid anderer Meinung. Ich sage, entweder sollte man es jetzt mit einer Auszeit machen, dass du pro einmal, wie beim Handball, hast ja auch eine grüne Karte, die du hinlegen kannst, wenn das Thema eh anscheinend ja so ein großes ist, wie du es sagst, und fertig aus.
Ja, ich glaube auch, dass wir einfach eine grundsätzliche Veränderung da brauchen. Man kann sich alle großen, in Anführungszeichen, Sportarten angucken. Handball, Basketball,
Eishockey,
American Football. Du hast überall die Möglichkeit, ein Timeout zu nehmen und auf deine Mannschaft einzuwirken. So, warum im Fußball nicht? Und wenn jetzt der DFB oder irgendjemand denkt, man müsste jetzt diese Regel bezüglich des Torhüters verändern, dann machen die das halt mit einem anderen Spieler. Dann warten die halt, bis der Ball im Tor aus ist und bis man einen eigenen Torabschluss hat und dann legt sich der Stürmer hin und lässt sich kurz behandeln. Und alle anderen rennen draußen.
Nur der Unterschied ist ja, dass der dann irgendwann runtergeführt würde und du dann theoretisch sogar in Unterzahl bist.
Ja, bist du bei einem eigenen Abstoß, bist du das genau so lange, wie der Ball in der Luft ist. Und sobald irgendeiner den Ball berührt hat, bist du wieder auf dem Spielfeld. Also das ist...
Ich würde übrigens nicht sagen, dass ich anderer Meinung bin als du. Aber was glaube ich wichtig ist, dass man jetzt nicht irgendwie Mitch Kniart da zum Bösewicht macht oder zu einem unfairen Sportler oder sowas. Er hat einfach nur das Problem in An- und Abführung, dass er authentisch ist. Dass er in dem Moment das sagt, was Sache ist. Und das ist ja auch etwas, was wir auch toll finden und wollen. Und jetzt macht das einer und jetzt schmeißt
man
da...
Ja, aber da sind wir auch anderer Meinung. Nochmal, ich finde den einen geilen Typen. Aber dass der jetzt praktisch noch von dir, ja, der ist jetzt authentisch und jetzt wird er dafür. Nein, er hat etwas gemacht, was ich zutiefst unsportlich finde. Punkt. Er hat nicht rumgelogen, andersrum. Aber ich habe, wenn ich Mitch Kniart immer gesehen habe, habe ich gedacht, das ist einer vom Bolzplatz, mit dem würde ich erstmal darüber... So, und jetzt hat er was gemacht. Dafür muss kein Punktabzug und keine Geldstrafe, nix. Aber er sollte das in Zukunft vielleicht nicht machen. Und ich finde jetzt, dass du sagst, er ist total authentisch und das macht ihn jetzt noch größer, das ist mir dann ein bisschen
größer
zu viel.
Macht ihn das
nein,
nicht.
Aber
er hat nur das Problem, dass er es damals mal einfach gesagt hat. Sonst hättest du es ja auch nicht gewusst.
Ja, aber anscheinend ist es ja, und das hat mich so verwirrt, entweder belügen die mich jetzt alle, das war noch nicht mal vor der Kamera, die sagen, das ist in der ganzen Liga bekannt, dass der das immer macht, bei jedem Spiel. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich gucke nicht jedes Bielefeld-Spiel.
Also ich würde jetzt gerne mal in die Archive von Magenta Sport gucken und gucken, wie viele anderen Mannschaften in der dritten Liga das in welcher Häufigkeit in dieser Saison gemacht haben. Weil da bin ich mir sicher, da kann ich dir sofort nach einem Tag zwei, drei andere Trainer zeigen, die das genauso gemacht haben und die dann dementsprechend genauso unsportlich reagiert.
Was ich aber allen voran finde, ist, dass dieser Spieltag viel mehr und wichtigere Themen hervorgebracht hat, über die wir jetzt
reden
sollen.
Ja, Tobi Schäfer wirft wieder
in die Runde. Ich verstehe auch nicht, warum du hier die Schärfe reinbringst,
Tobi. Ich wollte das Thema eigentlich abräumen mit der Hilfe von Thomas Stamm und Daniel Brinkmann, aber interessant, dass es dann doch so kontrovers noch diskutiert wird. Ich bin nur mal gespannt, wenn möglicherweise sogar im Pokalfinale, wenn Kersken wirklich was hat, was dann passiert. Es hat natürlich auch deswegen so viel Aufmerksamkeit gezogen, weil es sich um den Pokalfinaltrainer gehandelt hat, als Drittligisten. Ne? Der war ja sowieso auf einmal im Fokus und dann noch so eine Geschichte. Aber wir sollten lieber über das reden, was Bielefeld aktuell ausmacht. Und das sind von den letzten 14 Spielen 12 Siege. Also das ist eine herausragende Form der Arminia aktuell. Und wir haben es jetzt oft angesprochen, DFB-Pokal, lenkt das zu sehr ab, aber ich habe den Eindruck, der Finaleinzug hat jetzt nochmal so einen Restschub gegeben, der die Mannschaft jetzt wirklich zu allem fähig macht, glaube ich. Ne, Fabi, wie nimmst du das wahr?
Ja, ich habe das direkt nach dem, also Dienstagabend war DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen, Freitagabend waren wir zu dritt in Hannover und ich habe zu Wegge gesagt, ich kann dir eins sagen, jeder Spieler wird in jedem Spiel und in jedem Training jetzt gerade Vollgas geben, weil er Mitch kennt und weiß, wenn ich irgendwie nachlasse, dann streicht der Mitch mich aus dem Kader beim Pokalfinale. Dann bin ich da nicht dabei, dann bin ich vielleicht nicht auf der Bank oder nicht in der ersten Elf. Wenn ich hier einmal in irgendeinem anderen Ligaspiel nicht alles raushaue, dann versaue ich mir das selbst und deswegen geben die Gas. Und dass die fit sind, das sagen wir seit Wochen, was die für Werte haben, auch an Laufleistungen, Sprintdistanz und allem Pipapo, wo heutzutage sehr, sehr viel Wert drauf gelegt wird, ist herausragend und natürlich haben sie jetzt gerade auch, also die kacken dir selbstbewusster, ne? Das ist nichts gespielt, das ist alles in denen drin, das ist verrückt. Das macht dann auch nochmal sehr viel aus beim Fußball und haben einfach ihren Lauf und spielen den jetzt auch bis zum Ende der Saison. Deswegen werden sie auch aufsteigen.
Das wiederum muss ich sagen, kann ich von außen vom Trainer gar nicht hoch genug loben, weil ich war mir fast sicher, dass du trotz allem, das was du sagst, du hast das wirklich freitagsabends gesagt, dass du einfach bei dem Spiel in Aachen, du schwebst da auf so einer Wolke und dann kommst du auf den Tivoli und die treten dich schön auf die Hölzer. Ich hätte nicht gedacht, dass die da gewinnen. Du kannst mal ein Spiel gewinnen, aber dass dieser Lauf, du hast ja das Gefühl, selbst wenn die jetzt in der Bundesliga spielen würden, würden die von den nächsten 5 wahrscheinlich 3 Spiele gewinnen. Das ist irre, wie die das hochhalten. Also das finde ich vor allen Dingen auch von der Kraftfrage. Ich meine, die haben ja mit die meisten Spiele überhaupt im bezahlten Fußball gemacht. Das finde ich echt sensationell. Und das ja eigentlich mit einer Spielweise, wo ich vor der Saison gesagt habe, die kommen unter die ersten 5, aber mir fehlt so der Spieler, der dir hilft, eine Mannschaft auszuspielen. Die müssen ja auch viel investieren vom Spielstil. Also da à la Bonheur für.
Einer hat es gesagt, Yannick Bakic, Grüße an dieser Stelle, war immer von Bielefeld überzeugt. Das stimmt, ja. Und viele waren von einem nicht überzeugt, der jetzt einfach seit Wochen und Monaten überzeugt. Das ist der Kapitän. Mael Korbos. Was musste der sich anhören? Ja, auch von den eigenen Fans. Ein paar Monate ist es her, so schnell geht das im Fußball. Jetzt hat er, glaube ich, 7 Tore, 4 Vorlagen. Das ist die eine Sache, die Statistik. Die andere Sache ist aber, wie interpretiert er sein Spiel? Wie wichtig ist er für dieses Spiel? Und was ist das für ein Kapitän? Und ich glaube, einen besseren Nachfolger als Mael Korbos für dich hätte man sich nicht wünschen können. Ich meine, das ist jetzt, du wirst dir jetzt nichts anderes sagen, aber ich glaube, du bist auch davon überzeugt.
Ich würde, wenn ich eine andere Meinung hätte, würde ich die versuchen, nett zu verpacken und sie auch kundtun, durch die Blume gesagt habe. Aber ich habe keine andere Meinung. Ich bin der festen Überzeugung, genau was du gerade gesagt hast, dass Mael aus der aktuellen Mannschaft die perfekte Lösung als Nachfolger für mich als Kapitän ist, dass er auch diese Rolle, oder anders, auch ich damals, als ich Kapitän geworden bin, du wirst ja nicht über Nacht einfach mal Kapitän. Du kriegst ja nicht so eine Binde umgehangen und dann weißt du perfekt damit umzugehen und weißt perfekt, wie du dich in jeder Situation zu verhalten hast und sondern du musst das ja lernen. Du musst in diese Rolle reinwachsen und vielleicht wurde ihm diese Zeit von ein paar Leuten in Bielefeld aus der Kurve, nicht aus der direkten Kurve, sondern aus der einen oder anderen Kurve im Stadion, nicht zwingend gegeben. Und er hat sie sich trotzdem genommen und hat sich nicht verrückt machen lassen von dieser Situation, ist ruhig geblieben. Ehrlicherweise fand ich es zu dem Zeitpunkt, als die Diskussion aufkam mit seiner unschönen Geste und wann er sich dann geäußert hat und wie er sich geäußert hat, das fand ich jetzt rückblickend, oder das fand ich in dem Moment auch nicht optimal gelöst. Das habe ich auch ein paar Leuten im Verein gesagt Und trotzdem haben sie rückblickend recht behalten, so wie sie es gemacht haben. Weil es sich alles aufgelöst hat. Es war nie wieder Thema. Es hängt natürlich sicherlich auch mit der, kann man ganz klar sagen, mit der Leistungssteigerung, die Mael dann ab dem Zeitpunkt auch hingelegt hat, hängt es auch zusammen. Und er liefert jetzt einfach. Er geht vorweg. Er ist ein super Kapitän. Vom Auftreten her, unabhängig davon, muss auch als Kapitän immer die Leistung passen. Und das ist bei ihm der Fall.
Er hat sich selber in die Pflicht genommen und hat danach geliefert. Wie du, Reggie.
Ja?
Wie du das immer gemacht hast. So.
Ja. Er macht Kopfballtore auch. Wahnsinn. Mit 1,75, viel größer ist er.
Ja, mit
nicht,
Haaren 1,94. Ja.
Aber du siehst dann bei allem, was wir jetzt gerade sagen. Ich war bei dem Spiel Bielefeld gegen Saarbrücken. Als Saarbrücken mit dem Flieger diese Katastrophe in Nürnberg gelandet und da schießt Saarbrücken nach 5 Minuten das 1-0. Und das war eine ganz heikle Phase, weil das Publikum da auch sehr ungeduldig in Bielefeld war. Ich glaube, wenn sie das Spiel verloren hätten, da haben wir gesagt, war das Ende Gelände. Dass es manchmal ein Spiel gibt, was sie übrigens verdient gewonnen haben, trotzdem kann Saarbrücken am Ende noch den Ausgleich schießen, wie ein Spiel eine komplette Saison drehen kann für beide Mannschaften, für die einen ins Negative und ins Positive. Das finde ich schon faszinierend bei so einem durchgestylten, hochwissenschaftlichen Job wie Fußball.
Ja, gebe ich dir hundertprozentig recht. Ich habe das Spiel vor dem Fernseher gesehen. Wenn Saarbrücken das Spiel oder wenn Arminia das Spiel nicht gewinnt, dann ist wahrscheinlich der Aufstiegszug komplett abgefahren. Mhm. Aber sie haben der Druck lag bei Arminia und sie haben diesem Druck standgehalten und das machen sie seit Wochen.
Genau. Ne? Also und auch verdient gewonnen. Also da bitte jetzt keinen falschen Zungenschlag. Ne?
Ja.
Ich finde, man muss hier aber auch die anderen noch hervorheben, also diesen gesamten Maschinenraum bei Arminia mit Sam Schreck noch, mit Russo, also was die für Wege auch gehen, das ist schon herausragend und die sind ja körperlich alle relativ klein, ne? Und also das ist dann trotzdem im Verbund her schon aktuell so das Beste in der Liga mit, muss man ehrlicherweise mal sagen.
Ich würde sagen, World spielt nächste Saison Bundesliga.
Oder Europa League mit Bielefeld.
Nein.
Es gibt mit Sicherheit, das ist ja auch immer so ein bisschen die Schattenseite dieses Erfolgs. Michael Mutzel wird mit Sicherheit die ein oder andere Anfrage haben für ein paar Spieler. Man darf auch nicht unterschätzen, es gibt Leute, die Leon Schneider, der spielt seit Wochen unfassbar souverän und konstant gut in der Innenverteidigung. Ganz einfach, der spielt einfach seinen Stiefel, der fällt nicht auf, aber der macht kaum noch einen Fehler. So, Max Großer ist aufgefallen durch sein Tor dann im Pokalhalbfinale. Ja, Russo ist, also sorry, ich glaube, ich weiß, dass es mir nicht übel nimmt, aber ich habe vor der Saison gedacht, warum holen sie den denn nach? Also was wollen sie mit dem? Keine Ahnung, der ist mir vorher nie so krass positiv aufgefallen in der Liga. Der ist da unverzichtbar in dieser Mannschaft. Und dazu kommt dann halt auch einfach, Mitch, im Moment hast du dann so eine Phase, Mitch kann ja reinwerfen, wen er will. Die kommen rein und jetzt spielt Merv Biancardi wieder von Anfang an. Der hat die ersten 15 Minuten da einen Alarm gemacht, das war ja Weltklasse. Also es funktioniert halt auch alles, muss man auch sagen. Und ich freue mich sehr drauf in 2 Wochen. Vielleicht kann ja eine von beiden Mannschaften an dem Spieltag dann Bielefeld gegen Dynamo schon direkt aufsteigen.
16.15 Uhr, exklusiv bei Magenta Sport.
Ich bin dabei.
Ich auch.
Wahnsinn.
Es ist der Geburtstag. Ich arbeite nicht, aber ich bin als Fan auf der Tribüne. Ja? Arminia feiert da
Geburtstag. Und
das
vielleicht
ist
auch mehr.
Richtig. 120 Jahre.
Du hast gerade gesagt, unverzichtbar. Wir kommen nochmal zu jemandem, der unverzichtbar ist für diesen Podcast.
Fucker, tucker durch die Liga, aber niemals hektisch. Denn Fucker, tucker durch die Liga, konsequent elektrisch. Hier kommt der Fucker der Woche.
Der Fuckert der Woche, ihr wisst, Stefan Fuckert, Moderator bei Magenta Sport. Er ist gleichzeitig unser Kulturbeauftragter hier für diesen Podcast. Und er hat ja immer Zeit, wenn er unterwegs ist, weil sein E-Auto aufgeladen werden muss. Und er war nämlich jetzt in Bielefeld und hat sich da mal Gedanken gemacht zu der ganzen Feierei, die möglicherweise jetzt ja auf die Arminia zukommt.
Ihr wisst ja, ich bin so ein absoluter Ballermann-Fan. Da gibt es so diesen einen Hit, ne? Wo war ich in der Nacht von Freitag auf Montag? Ich frage mich gerade, wenn ich Amine bin, da muss ich ja singen. Wo war ich in der Nacht von Samstag auf in 14 Tagen darauf Samstag? Die könnten aufsteigen. Eine Woche später Pokalfinale und dann Westfalen-Pokal. Wie geil ist das denn? Und ich will jetzt einfach mal wissen, wie plant man sowas?
Also wir sind auf jeden Fall bei allen Terminen dabei. Triple läuft auf jeden Fall.
Wir haben schon nach dem Bremen-Spiel das Airbnb gebucht. Wir waren uns so sicher, wir hätten stornieren können. Aber nach dem Leverkusen-Spiel haben wir gesagt, geil, wir haben unsere Unterkunft. Wir fahren von Donnerstag bis Sonntag. Das ist schön.
Ich habe auch schon ein Ticket gebucht, das Hotel ist auch schon, Flug ist gebucht, ist alles schon fix eingecheckt.
Allerwichtigste Frage, seit 17. April läuft der Vorverkauf. Wer hat sein Ticket? Hände hoch, kann man jetzt nicht sehen, ich zähle mal durch, 5 stehen in der Runde. So, 4 von 5 Hände gehen hoch. Wie schnell hat es geklappt?
Dauerkarte, sofort. Wir hatten ja Vorkaufsrecht, ne? Sofort die Karte bekommen, wunderbar.
Und, geiles Gefühl?
Ja, mega. Ne? Berlin, klar. Wann erlebt man sowas? Als Arminia-Fan, das wird die nächsten 100 Jahre nicht mehr passieren.
Berlin wird abgerissen, der Aufstieg wird abgerissen, danach bin ich blind.
Wie erklärt man das denn zu Hause?
Ja gut, wir haben ja jetzt nicht das Problem. Wenn das Problem, wenn wir den Pokal unten spielen, wann ist ja Europa, da haben wir andere Probleme zu Hause. Da ist jede Woche was los.
Ich habe mal echt einen Fucker der Woche-Fan gefunden. Ist das überragend, ne? Du hast mich erkannt, zum ersten Mal.
Ich habe dich erkannt. Ich habe dich sofort erkannt und habe gedacht, der Fuckert der Woche, das ist jetzt heute die Sahne oder die Kirsche auf der Sahnetorte. Es ist ein wahnsinniges Jahr für einen Arminia-Fan. Ich werde dieses Jahr noch Papa.
Hör auf.
Ja, das könnte das Quadrupel werden. Pokalsieger, Westfalen-Pokalsieger, Aufstieg und Papa. Also kann man nicht schöner malen.
Pass mal, bevor wir zurückgeben an die vier im Studio. Wenn du die Wahl hättest, Barkic, Straßburger, Schäfer oder Wagner, wen würdest du noch mitnehmen nach Berlin als Reisebegleitung?
Ach, ganz schwierig. Eigentlich den Fuckert der Woche, weil...
ich komm mit.
Ja, hundertprozentig, weil sonst habe ich von euch noch keinen kennengelernt, aber sonst kann ich einfach nur sagen, Jannik Barkic, weil er hat die ganze Saison auf Arminia getippt als Aufsteiger. Und oder was? Nee, was, Tobi Schäfer?
Schwierig, aber wir loggen mal Barkic ein.
Wir loggen Barkic ein. Ich glaube, weil Barkic war es. Wenn es Schäfer ist, dann ist es Schäfer. Also Jungs, sorry, tut mir leid. Ihr müsst euch da nochmal einig werden, wer es gewesen ist. Aber derjenige kommt mit. Und ich würde natürlich auch sagen, wie ihr mit Mitch Kniat nach dem Aufstieg nach Mallorca fahren wollt im Tanktop, das machen wir in Berlin auch, oder? Tanktop? Tanktop in Berlin, oder?
Ja, soweit die Partyplanung. Aber natürlich war ich derjenige, der immer gesagt hat, Bielefeld
steigt. Aber man muss sagen, ich meine, der Pfau hat sich ja wahrscheinlich auch eine eigene Ladesäule jetzt hinter der Haupttribüne gebaut und steht dann da mit seinem Auto und ach, du hast mich erkannt.
Das war der Fuckert der Woche. Der Fuckert der Woche wurde präsentiert von E-Autos. E-Autos, das E steht für endlich geht's weiter.
Ja, dann können wir ja mal über unseren Trip nach Berlin sprechen, beziehungsweise
Berlin. Berlin, wir fahren nach Berlin.
Beziehungsweise, Fabi, wir gehen davon aus, du wirst auch da sein?
In der Tat, ja. Ich hab mich in die Warteschlange vom DFB gehangen und bin nach anderthalb Stunden dann rausgeschmissen worden und habe dann auf dem anderen Wege meine Karte bekommen.
Auf dem Schwarzmarkt,
ja, wie so oft. Ja, auf Diagogo. Keine Werbung dafür.
Du kennst
das
schon.
Geht da nicht hin, mach das nicht. Mach das nicht.
Ja, und können wir da schon verraten, dass wir von 4:3 auch eine Klassenfahrt planen nach Berlin?
Nein, können wir noch nicht.
Nein, dann würde ich das nämlich jetzt, hätte ich das weggepiepst,
nein,
dann hätte es rausgeschnitten.
Bitte, wir können den Fuckert nicht mit, der wird überall nur noch erkannt.
Ja, der Fuckert, den nehmen wir immer so im Handy mit, aber wir können ja alle unsere Termine nennen, die können uns alle besuchen, oder? Am 23. fahren wir hin, wir fahren noch zum Pokal, Flotti. Unseren Magenta-Sportexperten.
Also U19-Pokalfinale
irgendwo in Potsdam.
Bremen, genau. Gegen Karlsruhe.
Dann Samstag sind wir eigentlich überall. Wir folgen Fabi Klos.
Ja, Samstag gehen wir aufs Fanfest. Also genau. Ich bin auf dem Fanfest.
Ja.
Da würde ich mich natürlich freuen, euch zu sehen.
Ja.
Wie ist denn das? Hast du da auch ganz viele offizielle Termine, Interviews und so? Du kriegst wahrscheinlich 1000 Anfragen auch für Fernsehen
da,
und so.
Ich habe da auch offizielle Termine. Kann ich noch nicht drüber sprechen.
Okay.
Das ist noch geheim.
Ich will vor allen Dingen viel Bier trinken.
Ja, da freue ich mich auch drauf. Und dann mal schauen, wie wir dann nach Hause kommen. Ne?
Mit also, Fuckert.
Ja, mit genau. Wir fahren dann nach 48 Stunden mit dem E-Auto von Stefan Fuckert.
Ja, es kann natürlich sein, dass wir dann noch einen Umweg über Bielefeld machen, weil da am Sonntag der Pokal durch die Stadt getragen wird. Ne? Kann alles passieren.
Ich bin in diese Planung nicht involviert. Das hat sicherlich alles auch noch ein bisschen, also vom als anders. Als wir ins Pokalfinale eingezogen sind, war ja noch nicht damit zu rechnen, dass wir jetzt innerhalb der nächsten 3 Wochen auch schon aufsteigen können. So, wenn das dann auch noch passiert, dann weiß ich ja nicht, ob man vorher, müsste man ja eigentlich theoretisch nach dem Aufstieg schon mal kurz aufs Rathaus.
Ja, das glaube ich aber nicht.
Dann würde ich halt versuchen, dass wir 4 plus Barkic das übernehmen, den Pokal dann durch Bielefeld zu tragen, wenn sie den geholt haben. Ich denke, das ist für alle Bielefelder dann auch in Ordnung. Zwischendurch müssen wir ja gucken, dass wir unsere Flüge nach Mallorca auch noch
das
erreichen.
Kommt ja danach auch noch.
Barkic will nur den Landespokal übrigens durch die Gegend tragen, genau. Ne? Das reicht dem.
Aber eine Sache ist wirklich klar und dann können wir weitersprechen. Ihr könnt uns mal auf unsere Nummer schreiben, wo müssen wir denn hin? Wo findet denn vielleicht was statt? Wo treffen sich die Bielefelder? Wo soll Thomas Wagner seine Autogrammstunde machen? Ja, also all das in Berlin. Sagt uns die Spots, dann kommen wir vorbei. Wir machen wirklich Content für Magenta Sport, Instagram und nehmen dann natürlich auch eine Special-Folge unseres Podcasts auf.
Das weißt du noch gar nicht, Wege.
Doch. Aber ich habe jetzt überlegt, die Orte sind ja meistens sind ja festgelegt. Breitscheidplatz ja, ist genau. Immer für eine Mannschaft.
Da ist, und ich glaube, da ist der VfB Stuttgart.
Ja, und das ist glaube, direkt an der Kirche.
Genau. Arminia ist, glaube ich, Alexanderplatz.
Ja. Aber es gibt ja vielleicht irgendeinen Arminia-Fanclub.
Alexanderplatz ist gut, das ist nur 300 Meter von unserem Hotel entfernt.
So. Oh. Ja. Wie heißt das Hotel?
Das wird jetzt nicht verraten. So, jetzt machen wir mal weiter hier.
Genau, zurück in die Gegenwart. Vielleicht kurz fürs Timing noch. Wie viel Zeit haben wir noch? Wann musst du weg?
Wir haben um 12 angefangen. Um 20 vor 2 würde ich gerne weg. Das wären aber doch noch 100 Minuten. Also, es artet ja völlig aus hier.
Dann bei Wagner sprudelt.
Immer wenn ich da bin, das nehmen wir zu lange auf.
Nimm bitte noch Kuchen, ne? Ist ja. Genug da. Der wird schlecht sonst. Oder Wasser. Oder noch jemand einen Kaffee?
Nein, danke.
Nee, danke.
Dann reden wir jetzt über Energie Cottbus. 1:0 gewonnen gegen Viktoria Köln durch das 14. Saisontor von Timmy Thiele, der danach nochmal an die Geschlossenheit der Mannschaft appelliert hat. Und dann hören wir auch noch Pele Wollitz, der über das Ego gesprochen hat.
Wir haben mutig gespielt. Wir haben eigentlich, wenn ich ehrlich bin, auch das wieder umgesetzt, was wir auch in der Hinserie hatten. Gute Umschaltmomente, leidenschaftlich verteidigen. Jeder steht für den anderen ein und das ist das, wie es jetzt hier die nächsten 4 Spiele weitergehen muss.
Das Allerwichtigste ist, dass die Mannschaft oder gewisse oder einzelne Spieler die Themen hinten anstellen und die Themen nach der Saison mit uns besprechen. Ich verstehe, dass der ein oder andere Spieler natürlich an sich denkt, aber wir leben von dieser Geschlossenheit. Deswegen nenne ich dieses Ego auch immer anders. Ich nenne das immer Empathie für E, G für Geschlossenheit und O für Optimismus. Hast du einen negativen Ego, sind wir nicht stark genug, um in dieser Liga bestehen zu können.
Ja, aber jetzt aktuell dann die Energiewende, kann man ja so nennen. Wie ist die Gesamtgemengelage bei Cottbus? Veggi, du hast ja zwischenzeitlich mal gesagt, die gehen auf jeden Fall hoch. Warst ja mal felsenfest davon überzeugt.
Ja,
also dann kam dieser Einbruch.
Ich bin kein Barkic, ich bin anscheinend ein schlechter Tipper. Wobei Preußen Münster habe ich letztes Jahr schon ganz früh gesagt. Ich war überzeugt von dem Spielstil von Cottbus. Was ich vielleicht nicht genug berücksichtigt habe, ist das, was man auch bei Mainz in der Bundesliga sieht. Du guckst plötzlich auf die Tabelle und Mainz dachte, oh Gott, wir spielen Champions League nächstes Jahr. Und Cottbus hat gesagt, oh Gott, wir spielen nächstes Jahr zweite Liga. Und das macht anscheinend was mit dir. Aber so ein Sieg, eng, knapp, auch ein bisschen dreckig mit den alten Tugenden wieder, das kann natürlich jetzt auch was Positives bewegen. Weil für mich sind eigentlich nur noch die beiden Ersten gehen durch. Und es ist zwischen Cottbus und Saarbrücken um Platz 3. Weil Rostock jetzt mit der Niederlage, glaube ich, auch, die hätte ich sonst noch in die Verlosung reingenommen. Und da macht jetzt Cottbus vom Umfeld und von allem, da ist die Enttäuschung nicht so groß, macht für mich dann den besseren Eindruck als Saarbrücken gerade im Moment.
Ich bin auch bei Veggie. Ich habe ja zwischendurch auch so im Februar, März gesagt, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass Dynamo Dresden und Energie Cottbus...
Wir waren zusammen in Aachen, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Da haben wir den Cottbus gesehen.
Genau, ja. Mhm. Da habe ich auch gesagt, ich bin mir sicher, dass die direkt hochgehen. Ich sehe das in dieser... der Geschichte sehe ich das genauso wie du. Die haben irgendwann auf die Tabelle geguckt und gemerkt, wir gehen Richtung zweite Liga und der Weg ist gar nicht mehr so weit. Wir sind jetzt schon mittendrin in der Rückrunde. Dann ist natürlich auch noch dazu gekommen, dass Pele sich hingestellt hat und gesagt hat, wir müssen jetzt hoch, weil in den nächsten 100.000 Jahren sehe ich keine Möglichkeit, dass das irgendwann für Energie Cottbus nochmal möglich ist. Also entweder jetzt zweite Liga oder halt nie mehr gefühlt. Das kommt dann auch nochmal dazu, das setzt dann auch was nochmal in Gang im Kopf der Spieler. Und dann haben sie es einfach nicht geschafft, diese Form, die sie in der Hinrunde hatten, in irgendeiner Art und Weise auch über die komplette Rückrunde zu kompensieren und mitzunehmen. Und ich habe gesagt, vielleicht haben sie in der Hinrunde ein bisschen überperformt und sind jetzt eigentlich wieder bei Normalform, was aber auch immer noch für Platz 3 reichen kann, ja.
Man muss ja auch mal sagen, das vergisst man ja immer, Energie Cottbus ist immer noch Aufsteiger, ja, hat 58 Punkte geholt, das war jetzt der 17. Sieg. Die haben zum Beispiel 9 Tore mehr geschossen als der glorreiche Kader des FC Saarbrücken. Die haben genauso viele Tore geschossen wie die Arminia und da sind ja auch die ein oder anderen drin mit Qualität. Das ist ein Erfolg. Vor ein paar Wochen habe ich ja schon mal gesagt, und wenn die am Ende Fünfter werden, dann war es trotzdem eine super Saison. Das würde wehtun, aber trotzdem war es eine super Saison und so denkt auch kein Fußballer. Die können die Relegation packen. Es geht ja sogar rechnerisch noch viel mehr. Diese dritte Liga ist ja verrückt. Ich würde ja selbst, Rostock hat immer noch dieses Haching-Spiel. Ne, jetzt spielen sie gegen 60 München. Das ist natürlich auch, aber auch das ist noch möglich. Aber ich finde einfach, dass Energie Cottbus eine super Saison spielt, dass sie in dieser Spielzeit Spieler mit Zigerci, mit Thiele, mit dem Torhüter, mit den Verteidigern, mit Kraus, mit was weiß ich nicht alles, hervorgebracht haben, die auch Geschichten geschrieben haben, und zwar positive Geschichten. ein Pele Wollitz, der dieser Liga auch gut tut. Das gerade zum Beispiel, wie er da so aus der kalten Hose da solche Sachen sagt. Cottbus ist zurück auf der Landkarte des Profifußballs. Und ich glaube, mit den Bedingungen, die es da gibt, muss man einfach sagen, das ist ein riesengroßer Erfolg. Und was jetzt noch kommt, ist Zubrot. Und natürlich wäre da eine große Enttäuschung, aber die werden meiner Meinung nach Dritter und dann hilft der liebe Gott.
Also dass die, es geht ja auch gar nicht, die spielen sowieso eine super Saison. Das wird nie anders bewertet werden. Die sind als Aufsteiger, haben sie viel, viel mehr erreicht, als ihnen zugetraut wurde Anfang der Saison. Und nichtsdestotrotz standest du halt den Großteil der Saison auf Platz 1 oder 2. Mhm. So, und dann hinten raus nicht mal die Relegation zu erreichen, fühlt sich dann, wenn man es vernünftig bewertet, ist es keine Enttäuschung. Aber für dich als Spieler oder als Trainer oder Verantwortlicher ist es natürlich dann enttäuschend, nicht an der Relegation teilzunehmen. Von daher, ich bin gespannt. Ich weiß aber auch nicht, wie viel Druck Saarbrücken letztendlich von hinten machen wird. Also im Moment, Rüdiger Ziel hat es, glaube ich, vor 2 Wochen gesagt, ist so ein bisschen Schneckenrennen. Das trifft jetzt auf Arminia und Dresden nicht zu, wie ich finde. Die sammeln schon sehr eindrucksvoll ihre Punkte in den letzten Wochen. Aber was dahinter passiert, keine Ahnung, möchte ich nicht tippen, weil ich mal mindestens genauso schlecht tippe wie Thomas Wagner.
Aber auf der anderen Seite, Energie Cottbus, das ist ja auch das große Thema gewesen mit den vielen Spielern, die ja nicht wissen, wohin. Der hat ja irgendwie gesagt, es gibt 11 Verträge für den Aufstieg, dann gibt es noch 14 oder so, wenn sie in der dritten Liga bleiben. Aber Schlüsselspieler wissen jetzt, Stand heute nicht, wie geht's weiter nächste Saison. Und das ist ja jetzt nicht so, dass da Millionen verdient werden. Und natürlich hast du das im Kopf. Oder wie bewertest du das? Ist das jetzt was positiv ist oder negativ?
Ja, anscheinend scheint es ja negativ zu sein. Die werden, glaube ich, im Moment ein bisschen vom eigenen Erfolg überrannt. Normalerweise hättest du gesagt, zu dem Zeitpunkt bist du wahrscheinlich safe in der dritten Liga und kannst planen. Und jetzt haben sich aber Spieler in den Vordergrund geschoben und Cottbus hat auch nicht so viel Kohle. Die haben jahrelang in Regionalliga gespielt. Das ist eine strukturschwache Gegend, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ich weiß jetzt nicht, Wollitz macht auch Druck, was der Präsident, wie viel die haben. Das kannst du ja finanziell mit Dresden, Bielefeld und Saarbrücken nicht annähernd vergleichen. Deshalb sage ich ja gerade, du schürst vielleicht jetzt Erwartungen mit so einer Saison, gehst dann vielleicht doch nicht hoch, weil du Vierter wirst oder eine Relegation verlierst, hast noch unzufriedene Spieler, auch keine ganz einfache Gemengenlage, muss man sagen. Gut wenigstens, dass Pele bleibt, weil der als Integrationsfigur schon ein paar Leute mitnehmen kann.
Wäre das eigentlich jetzt gerade gegen Braunschweig, die Relegation?
Nee, gegen Münster.
Münster. Braunschweig ist eins drüber, ne? Ja,
5 Punkte schon vor. Also es wird zwischen Ulm und Münster gehen.
Cottbus muss jetzt nach Unterhaching und Saarbrücken nach Essen. Also das sind natürlich auch zwei völlig unterschiedliche Herausforderungen für die beiden Teams. Wobei jetzt nach Unterhaching fahren zu müssen, ist vielleicht gar nicht so einfach, wie es klingt.
Das ist komplett undankbar.
Weil die halt nichts mehr zu verlieren haben jetzt.
Ja, als Unterhaching musst du mal überlegen, du hast jetzt eigentlich seit Wochen nur drauf gewartet, dass dieser Zeitpunkt da ist und du rechnerisch abgestiegen bist. Der ist jetzt, das ist jetzt eingetreten am letzten Wochenende. So, jetzt kannst du einfach mal ein bisschen Fußball spielen, weil jetzt ist eh scheißegal.
Ich weiß nicht, ob ich es wusste, sorry, aber es gab ja mal einen Verein, der ist mal nach Unterhaching gefahren und wollte da Meister werden. Und dann kam das Eigentor von Ballack. Veggie, warst du da vor Ort?
Nee, war ich nicht, aber ich war sehr traurig, weil die Bayern dann mal wieder Meister geworden sind.
Bevor wir über den Abstiegskampf sprechen, noch eine Sache zu Cottbus. Unsere liebe Kollegin Steffi Blochwitz war nämlich dort und hat uns was geschickt, und zwar eine Grußbotschaft von ein paar Energiefans.
Liebe 4:3-Community, vor allem an Strassi und Veggie, wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn ihr vielleicht mal nach Cottbus kommen könntet, und wir würden euch gern mal begrüßen mit einem schönen Foto. Ich höre euch, oder wir hören euch jede Woche. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mal nach Cottbus kommen würdet. Ich weiß, ihr macht immer Freitagabend, aber Freitagabendspiele sind ja in Cottbus nicht. Janik Bakic. Freitagabend in Cottbus ist ja diese Saison noch nicht gewesen. Kommt mal nach Cottbus, wir haben Bock auf euch. Wir sehen uns. Danke.
Ja, könnt ihr das einrichten, mal nach Cottbus zu
fahren? Hat die Steffi schön den Zettel hingehalten für die.
Aber Bucky wurde auch wieder gefeiert, Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn, der hat eine eigene Community mittlerweile.
Ich würde fast sagen, Wege, es ist vielleicht sogar möglich, dass wir nach Cottbus kommen. Ne?
Wir können noch nicht drüber reden, aber es ist möglich. Ja,
wir gehen auf Lesetour mit unserem Buch, Vater und Sohn.
Frag mich auch, mit was für einem Foto ihr da empfangen werdet dann.
Ja,
würde euch gerne begrüßen.
Ich war ja schon in Cottbus, da wurde das Tropicana oder Tropical, diese Saunalandschaft, erst gebaut. Also
Tropicana.
Tropical Island.
Tropical Island, genau. Mitten im Spreewald.
Da würden wir dann auch nochmal hin.
Ja, klar. So, jetzt aber. Abstiegskampf in der dritten Liga. Wir waren gerade schon bei Unterhaching, die seit Samstag 15.52 Uhr fix abgestiegen sind, sind jetzt Rekordabsteiger aus der dritten Liga und wir hören mal, was Manuel Stiefler und Vereinsboss Manni Schwabel danach gesagt haben.
Wenn dieser Moment dann da ist und das ist jetzt, dann fühlt es sich natürlich mega, mega beschissen an. Ich bin bis jetzt in meiner Karriere mit 36 noch nie abgestiegen, deswegen ist es, ja, fühlt sich gar nicht gut an. Wird auch ein paar Wochen dauern, glaube ich, das rauszuschütteln oder allgemein. Die Rückrunde war schon sehr hart, auch für den Kopf.
Eine gute Situation ist nicht. Da kann ich nur sagen, frohe Ostern. Aber wie gesagt, wir müssen es ja annehmen. Mit Jammern kommen wir auch nicht weiter. Und Haching ist immer bekannt dafür, dann nie aufzugeben. Natürlich ist Ziel, in Haching wieder dritte Liga zu spielen. Aber wir müssen uns auch von der Infrastruktur, von der Struktur aufstellen. Man muss auch kapieren, dass in der dritten Liga nicht nur um Fußball geht, sondern auch die Themen wirtschaftliche Ausstattung, strukturelle Ausstattung, infrastrukturelle Ausstattung. Und da haben wir Nachholbedarf. Und ich hoffe, dass wir die Zeit nutzen, dass wir da vorankommen. Und wenn wir wieder hochgehen, auch stabil.
Ja, zumindest mal die Einsicht ist da, dass sie ein paar Fehler gemacht haben, strukturell. Und das aber bei einem Verein, der schon mal Bundesligist war, wie wir gerade gehört haben, der schon mal deutsche Meisterschaften versaut hat. Das ist eigentlich grob fahrlässig gewesen.
Also
ne?
Ich finde es irgendwie, ich werde das unter Haching einfach nicht schlau. Weil ich als Spieler auch Manni Schwabel eigentlich so ein Spielertyp, den ich mochte, giftig, konnte aber kicken dabei. Wie du sagst, die haben Bundesliga gespielt, die haben Trainingsplätze darum, die machen Transfers, wo viel Kohle. Wo ist denn dieses ganze Geld, Infrastruktur? Also die sind für mich so, ich gucke auf Unterhaching und denke so, weiß ich nicht, die Mannschaft irgendwie, wird dann Qualität auch verkauft, wenn du nicht verlängerst, gehst du auf die Tribüne. Für mich ein großes Mysterium. Und trotzdem haben die ja eine Truppe, da sind noch ein paar Spieler drin, also so sang und klang, das musst du eigentlich nicht absteigen.
33 Spiele, 4 Siege, 18 Niederlagen. Also sportlich ist da klar verdient der Abstieg. Und ich würde sogar so weit gehen, das aktuelle Unterhaching ist eigentlich für den Profifußball nicht geschaffen. Also sowohl was die Entscheidungen, also die Kaderplanung, ich glaube, die hatten 20 Neuzugänge oder sowas. Davon hat kaum einer gespielt, zum Beispiel. Das geht dann natürlich auch in die Richtung der Schwabels, die da ja für zu tun haben. Ich meine, der Schwabel Senior hat sein Herz, hat alles, die ganze Leidenschaft da reingepackt und so weiter und so fort, hat seinen Sohn zum spielenden Sportdirektor gemacht. Aber bei aller Sympathie, die man ja auch hegt für die beiden, das ist sang- und klanglos gescheitert. Also da fehlt ja alles. Der letzte Beweis war die Trainerentlassung von Heiko Herrlich. Also das, was man hört, wenn er da nicht spielt und er nicht im Kader steht und dann Heiko Herrlich alle Rechte hat als Trainer und das auch durchaus mit den Spielen davor beglaubigen kann sozusagen und dann ist die Konsequenz, der Trainer muss gehen, dann finde ich, ist das ein Verein, so geht man vielleicht in die Landesliga oder sowas, ne? Also das kann man da vielleicht irgendwie machen, aber im Profifußball hat das nichts zu suchen und das sollte man auch mal hinterfragen, ob das so eine Struktur ist, die in Zukunft wirklich diesem Verein hilft, denn ansonsten haben wir auch schon oft erlebt, verschwinden dann große Traditionsclubs für immer von der Landkarte und ich habe das Gefühl, es geht eher in die Richtung als in eine andere.
Hast du schön gesagt. Hast alles, also alles super zusammengefasst. Sportlich war es eine 6, die sportliche Leistung, die der Verein abgeliefert hat. Ich bin wirklich auch nie ein Spieler gewesen, der riesengroße Ansprüche hatte bei Auswärtsfahrten. Ich habe mich auch zwischendurch immer wieder mit ganz, ganz wenig zufrieden gegeben. Ich glaube, ich war 2011 das erste Mal in Unterhaching. Ich will nicht wissen, also damals sah die Kabine schon genauso aus, die Auswärtskabine, wie sie heute aussieht. Ich verlange da nicht viel, aber das ist wirklich ausbaufähig, was da an, das hat mit Profifußball auch wirklich wenig
zu tun. Das finde ich aber dann wirklich interessant, weil das ist jetzt kein Witz. Ich habe mein Praktikum Mitte, Ende 90er gemacht in München und mein damaliger Trainer, der hatte eine gute Verbindung zu den Entenmann-Brüdern, Willi Entenmann und dann gab es darüber, ich sollte halt in München ein bisschen trainieren, weil ich hier die ganze Woche weg war. Und da haben die gesagt, ja, okay, Unterhaching 2, die haben, glaube ich, Bezirksoberliga gespielt oder sowas. Und ich sollte da einfach mal mitkicken, weil ich damals hier fünfte Liga oder was das war, gespielt habe. Und dann kam ich dahin. Dann steht der Lorenz Günther Köstner und sagt, ja, der Trainer von der zweiten hat mich angerufen, der fällt heute aus, kannst bei uns mittrainieren. Mhm. Damals waren die Tabellenführer in der dritten Liga, in der Regionalliga Süd, damals zweigeteilt. Und ich kam da rein, ich war zwei Wochen vorher krank, hatte nur meine Samba-Schleicher dabei. Es hatte auch richtig geregnet. Und dann in der Heimkabine Sauna mittendrin. Also Mitte der 90er schon, habe ich gedacht, mein lieber Herr Gesangverein. Und dann wirklich so die Kranken, Garcia, Bergen, Dennis Krasso, Alexander Stremel. Und ich habe da mit im Drittligatraining gemacht, Action gespielt. Die waren eigentlich ganz nett alle zu mir. Leider gab es eine schwere Verletzung im Training, hatte ich nichts mit zu tun. Schien- und Wadenbeinbruch von einem Spieler. Aber da war ich beeindruckt, wie gut die Heimkabine war. Wenn du sagst, dass die...
Ja, dann haben die das Geld einfach komplett in die Heimkabine gesteckt, weil die Auswärtskabine ist gar nichts. Ja. Das ist wirklich gar nichts. Aber nochmal... Kurz, falls Sie das hören, Lorenz Günther Köstner und Alex Stremel, meine ersten beiden Trainer, ne? Weißt du aber.
Ja, klar weiß ich das. Ja.
Alex Stremel, Co-Trainer, kompletten Dachschaden im positiven Sinne.
Ja, klar.
Und Lorenz Günther Köstner, bester Mann.
Ja. Meister mit Stuttgart, Stremel, glaube ich, 92,
ja,
oder?
Ja.
Und jetzt haben wir ja den Moment, in dem Thomas Wagners Profikarriere zerschellt ist. Es war damals in Unterhaching. Wenn du doch nur die richtigen Schuhe dabei gehabt hättest.
Nee, Quatsch. Ich war schon, ich hatte ja damals vierte Liga gespielt und war ja schon am Abbauen, dass die gesagt haben, komm, wir brauchen dich zwar am Wochenende, aber trainieren ein bisschen. Dass ich nochmal in einer Drittligakabine gesessen habe zu so einem Training und ich bin nicht komplett untergegangen. Ich habe Lorenz Günther Köstner später nochmal gefragt, falls er es jetzt hört. Übrigens, Viertelfinale Europa League mit Wolfsburg erreicht. Und er hat gesagt, ja, das geht eigentlich sogar. Also ich bin da nicht komplett untergegangen, obwohl ich ein ziemlich schlimmer Treter war, muss ich ehrlich sagen.
Fabi, du hast die Note 6 gegeben für Unterhaching, die sportliche Note. Welche Note kriegt denn der SV Sandhausen?
8.
Ja, also die Note, die kann ich gar nicht, also die muss ich erfinden, ehrlicherweise. Weil ich muss, bei Sandhausen ist bei mir ganz gefährlich gerade, dass ich da nicht mich komplett in Rage rede und muss ich aufpassen, wie ich mich ausdrücke und was ich sage, weil also wir hatten jetzt vor dem Spiel diesen Fanboykott vom SV Sandhausen, dass die Heimfans da ihrem Block ferngeblieben sind und erst im späteren Verlauf des Spiels dazugekommen sind. Man mag jetzt über die Größe und das Volumen der Fangemeinschaft von Sandhausen sagen und denken, was man möchte, aber zumindest geht denen der Verein nicht am Arsch vorbei. Also da merkst du, denen liegt das am Herzen. Das ist nicht nur einfach irgendein Projekt, sondern die sind da jetzt über die Jahre, über ein Jahrzehnt auch gerne hingegangen, auch zu Zweitliga-Zeiten gerne, auch in Drittliga-Zeiten gerne. Jetzt wurden vor der Saison Spieler geholt, um mit dem Verein direkt wieder aufzusteigen. Wenn du als Verein nach einem Abstieg direkt wieder aufsteigen möchtest, dann kannst du ja versuchen, gute Spieler irgendwie argumentativ auf deine Seite zu holen. Du kannst werben mit einem, wir haben ein überragendes Trainingsgelände oder wir haben eine überragende Fangemeinschaft mit einem überragenden Stadion oder du kannst halt mit was anderem werben. Du kannst versuchen, diese Spieler in deinen Verein zu holen. Kannst versuchen, andere Argumente vorzubringen.
Geld! Er will Geld sagen.
Ja. Ich habe jetzt mal offen gelassen damit. Ja. Und dann kommen diese Spieler zu deinem Verein, sicherlich haben die andere Ziele und dann merkst du aber, dass die nicht bereit sind, in keinster Weise dazu bereit sind, auch wenn diese Ziele jetzt nicht mehr erreicht werden können, sondern das Ziel der Klassenerhalt ist, nämlich das genaue Gegenteil von dem, was man eigentlich vorhatte, sich dafür, für diesen Verein nicht mal aufzuopfern, aber zumindest mal wirklich reinzuhängen. Also was die abliefern, jetzt im Moment auf dem Platz, die Spieler, das ist eine Frechheit. Das ist eine absolute Frechheit. Wenn ich die gelb-rote Karte von Lorch sehe, dem würde ich, also der darf gar nicht mehr trainieren. Der soll zu Hause bleiben, dann kann man dem sagen, wenn du keinen Bock mehr hast, bleib zu Hause. Und dann ist gut.
Ja, wobei ich da sagen muss, der ist mir bei Viktoria Köln nie aufgefallen als so ein Allürenspieler, sondern eher einer, der auch mal dazwischen gegangen ist. Also ich will den jetzt gar nicht verteidigen. Ich glaube, dass in dem Verein gerade gar nichts mehr stimmt. Jeder Einzelne seinen Frust mitbringt und das auf die ganze Mannschaft auswirkt. Und ich muss auch in dem Falle mal sagen, ohne nochmal, ich will jetzt gar nicht deine... kann verstehen, was du meinst, wenn du dir dann noch so eine überflüssige Karte abholst, dann sagst du, komm, jetzt bleib echt zu Hause, habe ich keinen Bock mehr für. Aber wir hatten ihn ja da, Machmeier, den starken Mann. Und ich muss sagen, ihr seid alle noch zu jung. Ich habe Sandhausen früher immer schon in der Oberliga Baden-Württemberg verfolgt. Da hieß es immer die Millionarios vom Hartwald. Da sind sie immer ganz knapp gescheitert, weil auch da ein paar Spieler waren. Die wollten zwar die Punktprämie mitnehmen, aber aufsteigen wollten die gar nicht. Und sie haben es ja eigentlich auch zu Zweitliga-Zeiten nicht geschafft, dass du sagst, oh geil, was die da geschaffen haben. So ein kleiner Verein mit wenig. Sondern irgendwie so, na, das ist ein Verein, die haben Kohle. Aber eigentlich ist das Stadion jetzt nicht so besonders. Die Fangemeinde, also es war immer das ungeliebte Kind in der zweiten Liga. Sie haben sich trotzdem lange da gehalten. Und jetzt passiert ja eigentlich was. Jetzt müsste auch irgendein irgendeiner mal zu dem Präsidenten sagen, es ist gut jetzt. Also er verrennt sich ja komplett. Also erstmal will er unbedingt mit Kotschak in die Regionalliga gehen und die Strukturen sollen bestehen bleiben und ich werde hier keinen hängen lassen. Müsste vielleicht jetzt auch mal einer sagen, Jürgen Machmeier, imponierend, was du geschaffen hast, aber jetzt ist irgendwann auch mal...
Also ich habe den Großteil meiner Karriere in der zweiten Liga gegen SV Sandhausen gespielt und ich weiß, habe gar keine Ahnung, was die da gehaltstechnisch in der zweiten Liga gezahlt haben, will ich auch gar nicht wissen, aber ich kann dir sagen, das war immer, wenn du gegen die gespielt hast, egal ob da oder die sind zu dir gekommen, das war immer eklig, weil du wusstest, die spielen so ekelhaft und, also im positiven Sinne, weil sie mit diesem Verein, das ist so eine kleine Gruppe, die haben eine kleine Fangemeinschaft, das ist eine kleine Gruppe, aber die wollen unbedingt in der zweiten Liga bleiben. Da waren, unabhängig davon, was die Spieler da verdient haben, haben die sich reingehangen für diesen Verein. Und deswegen haben die das über Jahre auch geschafft, in der zweiten Liga zu bleiben. Und dieses Gefühl habe ich momentan halt überhaupt gar nicht. Also, dass da kein Spieler ist, gut, ich kenne nicht jeden, aber dass es zu wenig Spieler gibt momentan, denen es nicht egal ist, ob sie absteigen.
Vor ein paar Jahren war ich mal mit Gladbach dort im Pokal und da hast du auch gedacht, ich glaube 1-0 gerade so weitergekommen, weil das war echt eine Truppe, die hatte Leidenschaft, die hatte Zusammenhalt. All das, was da jetzt fehlt, die hängen auch am Tropf von Machmeier. Der ist da ohne, also dann würden die wahrscheinlich, was weiß ich, wo spielen da.
Dem nehme ich auch das Herzblut ab.
Ja, aber der braucht Beratung, der ist ja offensichtlich beratungsresistent.
Und der will aber jetzt auch nicht gehen, weil er nicht sagen will, ich will den Verein jetzt hängen lassen in der vierten Liga, aber der braucht jetzt jemand, der ihn mal berät. Das ist ja,
der redet ja heute noch von einer Woche oder so über Imhoff, den es schon längst nicht mehr gibt. Ja. Aber wenn du das doch alles siehst in dem Moment, dann, und der so schlimm gewesen ist, also wie der den ja im Prinzip auf links gezogen hat, dann musst du doch in dem Moment reagieren. Kotschak ist doch eine totale Fehlbesetzung gewesen. Ja, das hast du doch gespürt. Und auf der anderen Seite kannst du da aber auch, glaube ich, jeden, ich meine, wenn einer wirklich Herzblut hat für den SV Sandhausen, dann ist es Diekmeier. Dem ist das nicht egal. Und selbst er schafft es
ja,
nicht.
Ja, und Kleppinger ja auch nicht.
Ja, Kleppinger, genau. Aber diese Leute, wenn ich mir die Startelf angucke, wenn ich mir das angeguckt habe, den Kader, also du hast gerade gesprochen von für den Verein, für irgendwas, aber am langen Ende irgendwann spielt man ja auch für sich. Und da hat sich beim SV Sandhausen übrigens gar keiner qualifiziert, um in der nächsten Saison irgendwo im Profifußball vorzukommen. Also da musst du ja mal zweimal überlegen, ob du einen aus diesem Haufen da verpflichtest und dann denkst, was holst du denn hier für einen faulen Apfel? Eine Sache muss man wirklich mal sagen, der Baumann, der steigt jetzt übrigens zum dritten Mal ab. Das ist natürlich auch alles schade und traurig und so weiter und so, aber irgendwann musst du dich ja auch mal hinterfragen, oder?
Also, auf der anderen Seite liefert er ja immer ab, der trifft immer zweistellig. Also.
Ja, aber ich meine jetzt als Schreckgespenst sozusagen. Ja, du musst ja denken, was mache ich hier eigentlich falsch? Wie kriege ich denn hier die Scheiße vom Fuß? Und die gelb-rote Karte habe ich auch gesehen, da haben wir drüber gesprochen. Der Torwart ist noch einer, der sich irgendwie reinwirft, der Rehn. Aber ansonsten hat da mit dem Auftritt jetzt, so hart das auch klingt, im Profifußball keiner was verloren.
Auf jeden Fall glaube ich, dass sie selber auch schon gar nicht mehr so richtig dran glauben. Rechnerisch ist es zwar noch möglich, aber Jürgen Machmeier sagt ja auch, das ist kaum noch zu schaffen. Und er sieht ja aber in dem Abstieg dann auch die Chance, alles nochmal wieder zu resetten und bei Null anzufangen, weil dann natürlich sich alle Verträge auflösen und dann eben dieser Restart gelingen soll. Mit ihm finde ich aber gut, dass er an Bord bleiben will, weil jetzt zu gehen wäre auch irgendwie komisch, wenn er jetzt sagen würde,
also nee. Beratung,
aber er will doch jetzt mit jungen Spielern aus der Region. Ja. Er will ein anderes Sandhausen und daran muss er jetzt gemessen werden. Wenn der in der Regionalliga anfängt, die ganzen Allstars und vielleicht noch bei Klos anruft, hör mal zu, altes Scheißhaus, komm mal her für eine Million, schieß uns mal hoch, dann muss man sagen, mein lieber Freund, da ist die Tür, danke für die Zeit, dann gehen wir lieber in die Landesliga.
Aber letzter Satz noch dazu, man muss vielleicht auch sagen, und ich finde, das hat Fabi eindrucksvoll gesagt, in der zweiten Liga war es vielleicht diese alle gegen uns, keiner mag uns, kleines gallisches oder badisches Dorf, wir machen das. Und dann den Switch zu schaffen, dass du in der dritten Liga Topfavorit bist und etwas gewinnen sollst, du hast ja damals immer gespielt, um das Spiel nicht zu verlieren, das ist dann vielleicht auch etwas anderes, was gar nicht gepasst hat.
Ja, sicherlich spielt das auch irgendwo eine Rolle, aber sie haben ja vorher... unabhängig davon, ob sie es gesagt haben oder nicht, mit ihren Investitionen gezeigt, dass sie direkt wieder hoch wollen. Also müssen sie mit der Rolle dann auch
müssen sie leben.
Hätten sie leben müssen, ja.
Wie verrückt diese dritte Liga ist, merkt man übrigens daran, Sandhausen hat in diesem Jahr, Kalenderjahr, ein einziges Spiel gewonnen gegen Arminia Bielefeld. Und haben es im Abstiegskampf eben ganz schwer, aber wie es aussieht, entscheidet es sich nur noch, wer wird quasi der vierte Absteiger in der Tabelle und da gibt es ja dann am Wochenende im Prinzip das Endspiel. Mannheim gegen die U23 vom VfB. Beide 39 Punkte, die Mannheimer aktuell noch überm Strich, der VfB darunter. Das Spiel ist am Sonntagabend um 19.30 Uhr. Hat es jemals mehr Druck gegeben für den Waldhof, ein Spiel gewinnen zu müssen? Also da kann man ja nicht drum rumreden. Dieses Spiel ist ja ein Must-Win-Spiel. Oder?
Also, wenn Fabi gerade Sandhausen abgebaut hat, dann muss man das eigentlich im Waldhof machen. Wie die durch die Liga irrlichtern seit ein paar Jahren, das ist für mich völlig unbegreiflich. Die letzte gute Saison, an die ich mich erinnern kann, war unter Patrick Klöckner, wo sie Fünfter geworden sind. Dann hat man den Aufstieg ausgerufen, da haben wir es sogar für gelobt, haben wir gesagt, endlich mal jemand, der das mutig macht. Am Ende aber auch nicht so viel Geld in die Hand genommen, dass das ein Selbstgänger war. Unter Neidhardt Siebter geworden und seitdem ist es ja einfach nur noch Chaos. Personalpolitik abgestimmt. Was ist denn jetzt? Letztes Jahr haben sie sich sogar bei Lautern bedient, wo du normal gesagt hättest, da würden sich alte Waldhöfer irgendwo umdrehen, ausgerechnet beim Erzrivalen. Dann kam Antwerpen, dann kam Beuth, das war dann die Rettung. Dann wollten sie, dieses Jahr sollte alles besser werden. Dann kam Rüdiger Rehm, das hat nicht funktioniert. Also das war noch vor Antwerpen, der hatte den Waldhof im Herzen. Dann hat es jetzt unter Bernhard Rares, wollte man zurück. Jetzt holst du, also ich bin immer noch fassungslos über diese Kombination. Gerhard Zuber, der im Champions-League-Regal mit Horst Held gewühlt hat, den Jugendakademieleiter Schober, Dominik Klavogger, einen unerfahrenen, netten Österreicher. Ich weiß gar nicht, ob die wissen, auf was sie sich da eingelassen haben.
Der schon
einen
Vertrag hat in Regensburg für die nächste Saison.
Da haben sie ja gesagt, das könnte man hinkriegen. Und dann sagt er nach einem 1-1 in Hannover, ja, wir haben wieder alles auf den Platz gelassen. Also, das ist ja Wahnsinn.
Es ist auf jeden Fall ein Spiel mit dem Feuer, also im zweiten Jahr in Folge, muss man sagen. Ja. Letztes Jahr sind sie nochmal dem Tod von der Schippe gesprungen. Ich weiß nicht, ob es in diesem Jahr klappen wird wieder. Ich habe das, glaube ich, zur Winterpause habe ich es gesagt, ich glaube, dass Waldhof Mannheim ganz schlechte Karten hat im Abstiegskampf, weil so eine Mannschaft wie der VfB Stuttgart 2, die wussten von vornherein, dass sie da rumdümpeln werden und die haben jetzt die Chance, den direkten Konkurrenten zu überholen. Und danach sind es nur noch drei Spiele.
Ja, vor allem spielen die danach in Cottbus, also nach diesem Spiel. Dann hat Mannheim Dresden zu Hause, das könnte vielleicht sein, dass Dresden schon... Und dann spielen sie da können sie vielleicht sogar Glück haben, dass die dann schon durch sind.
Aber dann gewinnt er, also wenn es da um gar nichts mehr geht, sage ich dir, dann gewinnt Arminia erst recht.
Ja, okay. Aber passt mal auf, wenn der Waldhof das Ding gegen Stuttgart 2 gewinnt, ist es ja noch nicht vorbei. Wenn die nächsten drei Spiele danach verlieren, und das ist ja so, der Waldhof, es fokussiert sich jetzt alles auf dieses Endspiel. Aber wie oft gab es das, dass ein Verein so ein entscheidendes Spiel gewonnen hat, aber am Ende war das gar nicht entscheidend, sondern die Spiele danach. Stuttgart gewinnt auf einmal alles, der Waldhof verliert, also bist du trotzdem abgestiegen.
Naja, aber wenn du jetzt gegen Stuttgart diese Nervenprobe durchhältst, dann kannst du in den letzten drei Spielen vielleicht auch was holen. Da ist ja schon noch eine gewisse... Also ich weiß nicht, oben mitzuspielen halte ich für illusorisch, aber da sind schon ein paar Spieler drin, da ist schon noch eine gewisse Qualität. Aber das Ding Ferrati ist ja auch Wahnsinn, wie der sich jetzt eine gelb-rote Karte abholt. Also das ist ja...
Ja, er war ja auch im ersten Spiel unter ihm gar nicht in der Startelf, kommt dann rein, soll ausgewechselt werden und das ist ja bis heute noch gar nicht klar. Warum hat er sich echauffiert? Wegen des Schiedsrichters oder wegen der Auswechslung? Beides ist ja affig und dann kriegt er gelb-rot und fehlt jetzt gegen Stuttgart 2. Also der hat sich damit natürlich auch jetzt eher ins Abseits geschoben, aber tut der ganzen Mannschaft ja keinen Gefallen. Ich habe es auch schon oft gesagt und da kann man dir nur zustimmen, Vegi. Also eigentlich, wenn man davon redet, wer hat es denn da verdient im negativen Sinne, dann hat der Waldhof schon viel dafür gemacht, dass er am Ende absteigt und man sagen muss, es ist hausgemacht.
Also ich sag's ganz klar, ich möchte, dass Waldhof drin bleibt, weil mir das dann natürlich eher ein Traditionsverein näher liegt aus sportlicher Sicht als eine Zweitvertretung, obwohl der VfB Stuttgart und auch Hannover 2 das echt nicht schlecht machen, gar keine Frage. Aber wenn es einen verdienten Absteiger gäbe, neben Sandhausen, dann ist es leider Waldhof, das muss ich ganz ehrlich sagen. Weil da passt gar nichts zusammen. Und ich weiß bis jetzt überhaupt nicht, wer da überhaupt für ein Leitbild ausgibt. Wer ist denn der große Zampano? Ist das Bernd Beetz, der den Waldhof überhaupt wieder zurückgebracht hat? Ist das sein Sohn, der Aufsichtsratsvorsitzende? Also bei aller Liebe und bei allem Verständnis, er war bei uns beim Podcast, ziehe ich den Hut, wenn du dich direkt äußerst. Aber ist das Zuber, der jetzt soll der für eine Regionalliga-Mannschaft dann einen Kader zusammenstellen? Das ist ja Wahnsinn. Also es ist alles Wahnsinn.
Alles unterschreibe ich genauso.
Ja. Sie haben drum gebettelt wie der MSV letztendlich.
Ja.
Wir machen mal weiter im Text. Kommen jetzt zu dem Moment, wo wir verraten, wer denn dieses tolle Trikot von Rot-Weiß Essen gewinnt. Dieses Traditionstrikot, was RWE getragen hat bei der Deutschen Meisterschaft 1955. Wir haben das ja handsigniert bekommen von allen Spielern. Und der Gewinner ist Bela Schwarz aus Essen. Herzlichen Glückwunsch, Trikot geht raus. Mal gucken, was wir als nächstes verlosen. Vielleicht können wir ja irgendwas aus dem Fundus von Fabi. Wie viele Trikots hast du zu Hause?
Weiß ich nicht. Also sehr, 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 sehr viele. Ja.
Rot-Weiß Essen gewinnt Bela Schwarz. Weiß Essen gibt es ja auch. Ja. Ist ja eine von nur vier Städten, die zwei Vereine in ihren Stadtmauern haben, die den DFB-Pokal gewonnen haben. Rot-Weiß und Schwarz-Weiß Essen. 60 und die Bayern. Lok und RB Leipzig. Und Rapid und Admira, glaube ich, oder aus Wien.
Wahnsinn. Fragt er dich jetzt gerade.
Fragt er mich. Behalt ihr noch das Wissen? Das brauchen wir gleich für die Frage der Woche. Und über die Löwen müssen wir auch noch sprechen.
Ja, das machen deswegen, wir auch. Ja. Nur kurz noch zur Antwort der Frage, die Bela Schwarz auch richtig beantwortet hat. Wir hatten ja gefragt, welcher Spieler aus dem RWE-Kader wartet aktuell am längsten auf ein Drittligator, gemessen an seinen Einsätzen. Es ist natürlich Jakob Golz. Also es war eine Fangfrage, ne? Also beim Torwart eine Fangfrage ist ja auch, ja. Komm, lassen wir das. Herzlichen Glückwunsch also zu dem Trikot, wir reden dann jetzt.
Ist nicht einfach hier was zu gewinnen. Ne?
Über eine Mannschaft, da haben wir auch ein Trikot neulich verlost. Wir reden über die Münchner Löwen und über den Sensationstransfer. Kevin Volland kehrt zurück in seine Heimat. Das hat natürlich, also das ist natürlich jetzt schon ein Paukenschlag. Das ist ein Nationalspieler, der hat 276 Bundesligaspiele gemacht und soll jetzt mithelfen, die Löwen wieder Richtung, ja, mindestens mal zweiter Liga zu schießen. Was haltet ihr von dem Transfer?
Also erstmal solche Geschichten freuen mich als alten Fußballromantiker immer schon irgendwo, weil ich mir sicher bin, dass Kevin Volland da jetzt gehaltstechnisch nicht irgendwo nochmal in die Region kommt, wo er schon mal war und das vollkommen oder einfach akzeptiert und es ihm nicht darum geht, nochmal irgendwo Kohle einzustecken, sondern einfach der Bock hat, nochmal für 1860 München Fußball zu spielen. Das freut mich immer. Auf der anderen Seite muss dann bei 1860 München, müssen die Verantwortlichen sicherlich auch überlegen, macht so ein Transfer für uns Sinn? Jetzt nicht aus fußballromantischer Sicht, sondern ist das ein Spieler, der unserer Mannschaft noch weiterhelfen kann und der bei uns in die Mannschaft reinpasst? Ich denke schon, dass das ein Spieler ist mit seiner Qualität, der 60 besser macht und sicherlich werden die Verantwortlichen das auch mit Ja beantwortet haben. Von daher ist das ein Transfer, der am Ende des Tages nächste Saison für alle Seiten ganz, ganz toll sein kann. Ob er das wird, wird Fabi, die Zukunft zeigen.
Ich finde es relativ schwierig, einen Punkt, ich meine, er hat 15 A-Länderspiele, er hat eine EM gespielt, er hat eine Quote in der Bundesliga von 0,33 mit Treffern, also der hat echt genetzt, der hat in Frankreich eine ähnliche Quote, der hat Europapokal gespielt und der kommt jetzt zu den Löwen. Und alle denken im Umfeld, boah, der knallt nächstes Jahr mindestens 30 Tore und wir steigen auf. Diese Erwartungen, die du hast, die Gegenspieler sind heiß auf dich, die kannst du eigentlich so gar nicht erfüllen. Und er hatte auch mit Verletzungen zu tun. Also das heißt, der muss eigentlich von Spieltag 1 an performen, um all dem, was jetzt auf den einprasselt, welche Hoffnungen da sind, das ist für den auch nicht so einfach. Wenn sie jetzt allerdings durch den Transfer angeblich sind, sein Niederlechner ja auch noch dran. Also wenn jetzt noch zwei der Qualität kommen, dann glaube ich, hast du signifikant eine solche Qualitätserhöhung, dass du sagen kannst oder muss, wir spielen oben mit. Erhöht aber für alle den Druck und nicht zuletzt für ihn.
Ja, gebe ich dir hundertprozentig recht. Das war ungefähr das, was ich meinte. Wie kriegt man den in so eine Mannschaft eingebaut, dass der halt wirklich dann auch von Tag 1 an funktioniert? Das kann er nicht. Also es ist ja nicht so, dass der kommt und nimmt sich den Ball und dribbelt in der dritten Liga 14 Spieler aus.
So ein Spieler ist er ja auch gar nicht.
Nee, braucht er auch nicht sein. Mhm. Deswegen spreche ich davon, dass man sich vorher, nicht erst nächste Saison in der Vorbereitung, sondern jetzt schon Gedanken machen muss darüber, wie will ich als 1860 München, wie will ich spielen, welche Art Fußball will ich spielen, wie kann ich Kevin Volland da einbauen, dass er der Unterschiedsspieler für meine Mannschaft wird. Und wenn sie die Fragen für sich geklärt haben, dann macht so ein Transfer auf jeden Fall Sinn.
Ein Faktor, der gut ist, das scheint ja auf offensive Spielweise hinzudeuten und wir wissen, Patrick Klöckner ist jemand, der kann eine offensive Handschrift einer Mannschaft geben, das können nicht viele in der dritten Liga, das macht mir Hoffnung. Der Lauf ist Wahnsinn, ich habe es gesagt, wenn die Saison 3 Wochen länger gehen würde, würden die wahrscheinlich nur aufsteigen, aber ihr wisst auch, was da jetzt los ist in der Saisonvorbereitung. Die träumen doch jetzt schon alle wieder vom Derby irgendwann gegen die Bayern und das alles zu handeln, dann spielst du die ersten 3 Spiele und hast vielleicht 3 Unentschieden, dann haben alle die Nerven schon wieder blank. Das ist halt in so großen Vereinen so.
Ja, und du kannst das gar nicht bewerten ohne diese 2 Seiten der Medaille, weil die letzten Jahre war ja auch oft so, selbst wir haben ja dann euphorisch draufgeblickt auf den Kader, auf die Neuzugänge und dann holen sie Hopsch und so weiter und so fort und jetzt geht's. Und am Ende war es immer schwierig. Und jetzt haben wir dieses Sandhausen-Thema gerade besprochen. Da sind Spieler, da ging es darum, wir wollen oben mitspielen. was passiert, wenn wir dann auf einmal unten hängen und sie haben mehr unten gehangen in den letzten Jahren, als dass sie oben mitgespielt haben, dann hast du ein Problem. Kann Volland, kann Niederlechner, Abstiegskampf dritte Liga, dann hast du natürlich.
Aber eins wird ja bei diesen Spielern nicht passieren. Ein Volland hat das Löwenherz wirklich drin. Der wird sich nicht so hängen lassen, wie wir eben darüber gesprochen haben.
Das Herz will ich ihm gar nicht absprechen, aber manchmal reicht das nicht. Ja. Ne?
Aber vielleicht ist der größte Unterschied ist vielleicht, dass 1860 München jetzt gerade mit Patrick Löckner einen Trainer hat, wo wir merken, das funktioniert.
Ja.
Das funktioniert dauerhaft, die haben eine sehr gute Form momentan, die gewinnen die Spiele, die holen ihre Punkte und sie haben nicht mehr diese Schwankungen, die sie permanent in der Hinrunde hatten oder in der letzten Saison hatten, wo wir immer gesagt haben, da fehlt Konstanz und jetzt haben sie einen neuen Trainer, einen anderen Trainer, mit dem es nachweislich jetzt erstmal gut funktioniert. Sandhausen hat mit Ristic einen neuen Trainer geholt.
Nicht über Sandhausen. Ich wollte nur sagen, wenn du auf einmal unten spielst und holst jetzt Niederlechners und Vollands und so weiter und so, das will ich ja gar nicht. Nur, du hast ja auch einmal darüber gesprochen, was das auch für eine Gefahr sein kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich für uns Fußballfans, für uns, die dritte Liga so hautnah beobachten, ist es natürlich wunderbar. Also wenn die Löwen, da wird wieder jedes Spiel ausverkauft, da wird eine Euphorie sein, die wollen was schaffen. Patrick Löckner spielt attraktiven Fußball. Du hast es gesagt, selbst diese Saison, die wollen jetzt, glaube ich, doch noch auch den DFB-Pokalplatz angreifen. Also wenn diese ganze Wucht dann wirklich am Ende auch mal durchbricht, dann kann das für uns alle nur geil sein.
Ne? Ja, es wertet total die Liga auf, finde ich, wenn ehemalige Nationalspieler in die Liga kommen. Das zeigt ja, dass die jetzt nicht denken, das ist irgendwie eine Treterliga oder eine Trashliga oder was auch immer, sondern das ist eine hochattraktive Liga, die wir alle so sehr lieben.
Und eins müssen wir auch sagen, wenn jemand wie Volland zurück zu seinem Herzensclub kommt, dann sollten wir das erstmal nur positiv sehen. Natürlich gibt es die Risiken, aber wir können den Löwen ja jetzt nicht vorwerfen, dass wir sagen, die haben einen guten Trainer, einen guten Kader und wollen sich jetzt noch verstärken. Also eigentlich ist das ein toller Weg.
Und er hat sich ja sogar committed, er wäre auch in der Regionalliga gekommen. Genau. Das ist schon echt.
Und er will, dass seine Kinder im Allgäu groß werden. Auch kann man schön leben.
Ja.
Und übrigens ein geiler Typ, Volland. Also ich kenne ihn persönlich so ein bisschen, also Top-Typ.
Wir machen weiter mit Veggies Lieblingsrubrik.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Gute Frage.
Ja, vorne, das war Fabi Klos. Da siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast. Kannst du dich noch dran erinnern?
Ja, in München. Mit Tobi Warnschaffe. Letzter Spieltag. Letzte Saison.
Wahnsinn. Was hat er denn in Gang gesetzt?
Ja, da hat er mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, vielleicht mal die Seiten zu wechseln und nach meiner aktiven Karriere hinters Mikrofon zu gehen. Und dann haben wir uns irgendwann wieder getroffen und haben festgestellt, es ging ja jetzt doch recht schnell. Und das hat er mit seiner Frage damals in Gang gesetzt.
Und schon sitzt du hier.
Ja.
Und musst mitquissen. Bei der Frage der Woche, die ihr uns immer einschicken könnt auf unser 4:3-Handy, Nummer steht in den Shownotes. Wir kennen die Frage alle natürlich noch nicht, hören sie jetzt zum ersten Mal. Konnten bisher immer...
Letzte Woche...
Also wir konnten immer was
jetzt
antworten.
Jetzt der Punkt, wo ich ein Stück Kuchen esse.
Letzte Woche waren wir scheiße.
Nee, letzte Woche haben wir versagt.
Ja, okay.
Nee.
Hier ist die Frage der Woche für heute.
Neue Serie.
Hallo, ihr Fußballquisser. Vorab erstmal ganz großen Respekt an euer Fachwissen, was ihr jede Woche immer wieder unter Beweis stellt. Umso größer war tatsächlich meine Freude, euch ratlos gemacht zu haben. Und das ausgerechnet auch noch nach einem Wochenende, wo der große Herzensverein 3:0 in Mannheim siegt und der kleinere Herzensclub der Klömschens Club 2:1 zu Hause auf dem Tivoli. Da habe ich mir natürlich das auch nicht lumpen lassen, die Herausforderung anzunehmen und diese große Ehre anzunehmen, eine zweite Frage zu stellen, für die ich jetzt zwei Abende recherchiert habe. Für die müssen wir nämlich auf die ewige Tabelle der dritten Liga schauen, besonders auf die Vereine, die schon international gespielt haben. Und da möchte ich jetzt ganz einfach wissen, welcher Club hat den weitesten Weg zurücklegen müssen in einem kompetitiven Wettbewerb? Ab Intertoto Cup aufwärts. Ich wünsche viel Spaß beim Rätseln.
Also erstmal ist er jetzt gesperrt. Das ist schon mal das Erste. Dann hinterfrage ich unsere Redaktion.
Da muss ich jetzt mal ganz kurz fragen. War das nicht der Kollege, der uns gefragt hat, warum in Aachen man irgendwie in der zweiten Halbzeit ohne zu bezahlen auf die Tribüne kommt?
Nee, das ist der letzte Woche die Frage gestellt hat, die wir nicht wussten. Was war das überhaupt nochmal?
Weiß ich nicht.
Ich glaube, das ist der Kollege, der sagt, sein zweiter ist ja der Klümpchens Club. Der sagt doch Aachen oder sowas. Ich glaube, das ist der.
Sein erster Verein sind die Löwen.
Ich habe den Anfang der Frage schon wieder vergessen.
Okay, ist ja auch egal. Also die weiteste Reise in einem kompetitiven Wettbewerb. Genau. Das heißt, Kilometer müssen genau. wir jetzt.
Da kann, das kann ja normalerweise zum Beispiel nur sein, es geht ja darum, wie weit fliegst du.
Ja.
Und da können wir jetzt schon mal gucken, hat irgendjemand Island. Von diesen, die da spielen, mal in Russland gespielt? Also wenn du raus hinten nach Wolgograd und sowas musst oder Fackel Woronesch oder sowas, das ist schon weit.
Also aber aus der ewigen Tabelle der dritten Liga wahrscheinlich dann, aber da, obenrum oder wie?
Also kurioserweise habe ich tatsächlich vor ein paar Tagen mal nachgeguckt, also weil es ja jetzt auch darum geht, Bielefeld demnächst vielleicht europäisch. Und die haben nochmal, das habe ich dann rausgefunden, Intertoto Cup gespielt, irgendwann in den 80ern. Ne, dieser legendäre Intertoto Cup. Ich habe aber, aber die Gruppengegner vergessen.
Aachen hat mal in Island gespielt. Das weiß ich ganz, das war die Quali für die Gruppenphase, wo sie 2004 als unterlegener Pokalfinalist gespielt haben und sie haben gespielt ihr Quali-Spiel in Akranes in Island. Und wenn du weißt, wie lange du nach Island fliegen musst, dann wäre das schon mal auf jeden Fall...
Denkt man vielleicht manchmal, Island wäre weiter weg, als es tatsächlich ist?
Nee, du fliegst von hier nach Island 4,5 Stunden. Das ist richtig weit weg. Das sieht auf den Karten noch näher aus. Also da müsstest du, wenn du von Deutschland fliegst, kannst du nach Portugal, ist es nicht so weit wie nach Island. Es ist in Südeuropa nicht so weit. Die einzige Möglichkeit ist... Hinten bei den neuen, Kasachstan, das sind 8 Stunden, aber da hat keiner gespielt jetzt zuletzt.
Ich habe keine Ahnung.
Maximal im Intertoto Cup gegen eine Mannschaft der ehemaligen UdSSR oder sowas. Sonst kann es normalerweise nicht sein.
Was ist denn mit Dresden eigentlich? Die waren doch auch.
Ja, Dresden hat ja sehr viele Europapokale gespielt.
98 Europapokalspiele.
Ja, genau. Halbfinale sogar mal geschafft. Im UEFA Cup und 3-mal Viertelfinale.
Aber wenn die so viele Spieler haben, wäre das wahrscheinlich viel zu naheliegend. Dass
ja,
die
aber
das
Aachen wäre ja auch sehr naheliegend, wenn es ein zweiter Verein ist. Wir nehmen Dynamo Aachen.
ja, also sagen wir, irgendwas müssen wir sagen.
Aachen oder Dresden?
Oder muss ich jetzt aber auch dem Kollegen mal sagen, das ist natürlich, der setzt sich 2 Tage zu Hause hin. Das sind jetzt eigentlich, ich mag jetzt ein unfairer Verlierer sein, aber normalerweise fragt dich einer, wer hat denn mal da und da was gewonnen? Aber die
ja, welche Vereine haben denn international gespielt?
First Vienna und Rapid war es übrigens eben.
Die jetzt gerade in der dritten Liga sind. Wie viele sind das?
Dresden hat international gespielt.
Saarbrücken.
Saarbrücken hat damals international gespielt.
Dann ist die Frage, hat Cottbus vielleicht mal Intertoto Cup gespielt? Weiß ich nicht.
Dann hast du ja gesagt, Alemannia Aachen, die UEFA Cup Zeit.
60 München.
60.
Die 60er. Genau.
Vielleicht sind die am weitesten geflogen, weil mussten die mal nach Island.
Von da unten vielleicht ist noch mal. Also wie gesagt, und Bielefeld auch mal Intertoto.
Komm, wir sagen 60 München jetzt. Aber das passt
ich hätte
zur
60
Folge,
gesagt.
Oder?
Ja, ich hätte 60 gesagt.
Klos, warum. Klos zieht den Joker.
Gut. Sag du, Veggie. Veggie muss abnicken.
Ich habe doch Aachen gesagt.
Dann Aachen und 60.
Wir sagen von allem ein bisschen was, dann haben wir wie immer recht. Hier ist die Antwort.
Dann kommen wir mal zur Auflösung. Ihr habt vermutlich gewusst oder vielleicht geraten, dass es hierfür nach Israel geht. Dort waren insgesamt 3 Vereine schon zu Gast, nämlich Dresden, Bielefeld und Duisburg. Dresden liegt dabei aber witzigerweise nur auf Platz 4, denn auf Platz 3 ist Kaiserslautern. Die sind nämlich nach Jerewan gefahren und hatten dort 3040 Kilometer pro Richtung zurückzulegen. Aber das nur nebenbei. Gewonnen hätte, wenn es nach der jetzigen dritten Liga-Tabelle geht, Bielefeld. Die waren bei in Jerusalem zu Gast und mussten dort pro Richtung Luftlinie 3118 Kilometer mit dem Flugzeug zurücklegen. Insgesamt allerdings hat das Ganze Duisburg gewonnen. Die waren nämlich gegen Tel Aviv in Israel gewesen. Und die paar Kilometer machten dann eben doch den kleinen Unterschied. Das waren nämlich dann insgesamt nur 14, denn 3132 Kilometer geben eben dem MSV in dieser Kategorie weiteste internationale Auswärtsfahrt in einem kompetitiven UEFA-Spiel den Sieg. Ich hoffe, ihr habt es gewusst. Habt weiterhin viel Spaß beim Rätseln und ganz liebe Grüße.
Und gegen wen war das jetzt?
In Tel Aviv. Tel Aviv. Ja, weiß ich
Erevan war Kaiserslautern.
Müssen wir uns nochmal anhören, wenn wir uns die Folge anhören. Aber das war sehr kompliziert. Dankeschön für die Frage. Du hast uns offensichtlich 2-mal geschlagen und das heißt, du bist jetzt für 4 Monate gesperrt, ja, laut UEFA-Regel.
Nein, das ist eine beeindruckende Fleißarbeit und ich finde das jetzt auch nett, das zu wissen. Aber ich finde nicht, dass man das irgendwie, selbst wenn man mit Fußball sich befasst, wie soll man das wissen? Also es gibt keine Frage, wo einer bei Jauch sitzt. Was war die weiteste Tour eines ehemaligen Drittligisten in Europa? Das ist schwierig
nachzuvollziehen. Aber da Thomas Wagner fühlt sich angegriffen, ja. Merkst du das?
Ja, ja, der Puls steigt.
Nee, aber verstehst du, was ich meine?
Ja, verstehe ich.
Der Cremant wird warm.
So, weit reisen, das ist unser letzter Punkt für heute, muss demnächst auch Hansa Rostock. Die haben 3 Auswärtsspiele innerhalb von 5 Tagen, weil eben dieses Spiel gegen Unterhaching noch mit reinfällt. Dann haben sie ein Landespokalspiel irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern. Und dann ist es wieder Sandhausen. Also das sind ordentlich Kilometer. Ich glaube, die Meinung ist klar, dass dieses Spiel in Unterhaching einfach unsäglich ist. Ne? Das braucht eigentlich kein Mensch. Aber jetzt zu sagen, wir spielen es nicht, Rostock kriegt die Punkte, wäre auch nicht richtig.
Doch,
absolut.
Ganz klar.
Ja?
Natürlich müsste Rostock die Punkte kriegen. Haching hat das Thema ein Jahr lang liegen lassen und dann soll Rostock dafür bestraft werden.
Ich verstehe das auch gar nicht.
Ich verstehe es auch null.
Du hast deine Heimspielstätte nicht fertig, ja? Dann werden dir die Punkte abgezogen.
Dann ist Unterhaching nicht angetreten, ja? Und dann müssen die 3 Punkte zu Rostock gehen. Da gibt es für mich gar keine Frage.
100% Zustimmung an beide Herren.
Nächster Punkt.
Was macht ihr denn so am Wochenende?
Und ich Fabi? Ich bin privat in Berlin.
Schon mal Locations auschecken.
Zimmer schon mal.
Ich gucke schon mal für uns. Ja, guck mir euer Hotel schon mal an.
Gut, ja, dann haben wir es für heute. Nächste Woche hören wir uns dann wieder in diesem wunderbaren Podcast, wenn es dann heißt Folge 75 von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Stimmt, 75. Für heute vielen Dank an Fabi Klos.
Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Unseren ständigen Experten und Dank an die anderen beiden Jungs. Und dann eine schöne Woche.
Tschüss.
Tschüss. Macht's gut.
Getränke in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3. Der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen? 4:3.